Herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einem ganz besonderen Event. Mir fehlen schon die Worte, weil es ist wirklich wunderschön. Wir sind hier zu Besuch bei einer ganz besonderen Frau, einer Koryphäe des Puppenmachens, darf ich mal so sagen. Und es ist so schön. Maria und ich sind ungefähr von einer Stunde oder gefühlt von einer Ewigkeit angekommen und es allein hier reinzukommen, überall Puppen aus allen Weltteilen und wunderschöne Gemälde und die Geschichten, die wir schon ausgetauscht haben, so, so wunderschön. Aber ich will jetzt mal nicht zu viel vorwegnehmen. Herzlich willkommen, ihr dürft sehr gespannt sein, was die nächsten anderthalb Stunden uns bringen.
Wir sind in Hannover, das hat Laura jetzt noch nicht gesagt.
Vor lauter Begeisterung
hat sie es noch nicht gesagt. Wir sind heute Morgen mit dem Zug nach Hannover gefahren und wir sind in einer Puppenwerkstatt und treffen jemanden zum Interview. Und wie es dazu kam und wer unsere Gesprächspartnerin ist, dazu möchte ich aus einer E-Mail vorlesen, die wir vor gut einem Jahr im Juni 2023 von einer Hörerin bekommen haben. Die Hörerin heißt Maja und ich lese einen kleinen Auszug vor. In einer der letzten Folgen kam bei euch die Idee auf, verschiedene Generationen von Puppenmacherinnen miteinander ins Gespräch zu bringen. Das fände ich sehr interessant. Ich habe mich als Kind auf einem Markt in die Puppen von Sunhild Reinkens aus Hannover verliebt. Sie war die erste Puppenmacherin, die ich kannte, und eine Zeit lang habe ich sogar eine kleine Brieffreundschaft mit ihr geführt und sie einmal in ihrem Atelier besucht, da war ich ungefähr 11 Jahre alt. Sie gehört definitiv zu einer älteren Generation Puppenmacherinnen, die ich einerseits noch sehr dem Waldorf-Umfeld zuordnen würde, die aber andererseits ihren Puppen ganz eigene Züge gegeben haben, so meine Wahrnehmung. Vielleicht wäre sie eine interessante Ansprechpartnerin für ein solches Projekt. Und ja, das ist sie tatsächlich. Herzlich willkommen, Sunhild Reinkens. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und mit Ihnen dieses Gespräch führen dürfen.
Danke, ich freue mich auch.
Und bevor wir mit dem Interview beginnen, möchten wir euch Sunhild Reinkens natürlich erst einmal vorstellen. Also Sunhild Reinkens ist eine der bekanntesten Puppenmacherinnen in Deutschland und eine der ältesten, denn vielleicht dürfen wir das gleich zu Beginn sagen, du bist 83 Jahre alt.
Ja.
Schon vor dem Aufkommen des Internets war sie bundesweit bekannt durch Kurse, Messen, Ausstellungen und Bücher. Und drei ihrer bekanntesten Titel sind Puppen zum Liebhaben aus dem Jahre 1985, dann Stoffpuppen wie Kinder sie lieben aus dem Jahr 1992 und meine Lieblingspuppe, neue Stoffpuppen für Groß und Klein aus dem Jahr 1994. Sunhild Reinkens führte in Hannover ein Fachgeschäft für Spielzeug, in dem sie unter anderem ihre selbstgemachten Puppen verkaufte. Dieses Geschäft hieß die Puppenstube. Ich hoffe, es ist alles richtig.
Alles richtig, ja.
Und die Puppenstube war im Stadtteil Dören, im Hannoveraner Stadtteil Dören, eine wichtige Institution. Und dazu habe ich zwei Stimmen von Wegbegleiterinnen von Frau Reinkens gefunden, die ich kurz vorlesen möchte, also direkt an Frau Reinkens gerichtet. Ein Zitat: Hier traf man sich, hier kamen Menschen vorbei, denen du durch deine großherzige Art helfen konntest. Die Puppenstube war ein sozialer Treffpunkt in Dören. Und das zweite Zitat von einer zweiten Wegbegleiterin: Die Fähigkeit zu spüren, was Menschen brauchen, um sich wohlzufühlen, sich zu öffnen und auf andere zuzugehen, zeichnet dich, liebe Sunhild, aus. Das können wir nur bestätigen. Wir sind jetzt gerade mal eine Dreiviertelstunde hier und haben schon wunderbar gesprochen und uns ausgetauscht. Und es ist hier eine ganz herzliche und warme Atmosphäre. Für ihr soziales, kulturelles und politisches Engagement erhielt Sunhild Reinkens 2023 sogar das Bundesverdienstkreuz. Ihr Anliegen war stets, kindgerechte und künstlerisch wertvolle Stoffpuppen aus natürlichen Materialien herzustellen. Die Gesichter gestaltet sie dabei mit besonders viel Einfühlungsvermögen, denn es war ihr Wunsch oder es ist ihr Wunsch, dass diese Liebe, Zuneigung und Zärtlichkeit wecken. Sunhild Reinkens Mission über Jahrzehnte lautet, Stoffpuppen als lebenswerte Spielgefährten für Kinder in die Welt bringen. Dafür steht sie bis heute. Und Laura und ich sind heute ganz besonders stolz, dieser Tradition zu folgen und freuen uns sehr auf das Gespräch. Das war ein aufgeregter Versprecher. Ja, Frau Reinkens, Sunhild, wir haben uns ja auf das Du geeinigt. Ja. Das werden wir jetzt auch hier im Podcast so machen. Die Brieffreundschaft mit der 11-jährigen Maja. Besuche in ihrer Puppenwerkstatt. Ausstellungen, Messen, Märkte, ein Spielzeugladen. Uns scheint, du bist eine sehr nahbare Puppenmacherin und suchst die Nähe zu Menschen. Was bedeuten dir diese persönlichen Begegnungen mit deiner großen und kleinen Kundschaft?
Oh, ich würde sagen, das ist eigentlich wirklich mein Leben. Also ich muss sagen, dass ich durch dieses Puppenmachen und durch meine Puppenstube und die Kurse und alles, was drumherum einfach aufgebaut wurde, dass das eigentlich wirklich mein Leben ausgemacht hat. Und gerade die Wärme zu den Menschen, das sich öffnen, dass die Menschen zu mir kommen, dass Mädchen, auch Männer haben wir natürlich auch gehabt, muss ich dazu sagen, ja, und Frauen und Ältere und Kleine und Junge und so weiter, das hat mich immer sehr berührt. Und wenn ich heute zum Beispiel in einem kleinen, ja, zum Beispiel, wenn ich in einem Kindergarten bin und meine kleinen Puppen da ausstelle mal, und dann sehe ich, wie die Kinder damit spielen oder wie sie vor meinem Tisch stehen und sich die Puppen angucken, dann bin ich wirklich sehr gerührt. Vor kurzem hat bei einer Weihnachtsmesse ist ein kleines Mädchen, hat vor mir gestanden, hat plötzlich gesagt, du, ich musste mal was sagen. Da sage ich, was wolltest du mir denn sagen? Ich wollte dir nur sagen, dass ich ganz, ganz doll dir danken will, dass du so schöne Puppen machst. Das hat mich natürlich sehr gerührt, dass das so ein Kind zu mir gesagt hat.
Das ist das schön. Das ist wunderschön. Mhm. Ja, wir haben jetzt so ein kleines Gerüst gebaut für das Gespräch und mal sehen, wie es sich entwickelt. Wir würden, glaube ich, mal ziemlich weit vorne jetzt anfangen, Laura. Ja. Übergebe ich jetzt mal an dich.
Ja, die... Wie bist du überhaupt zu den Puppen gekommen?
Ich habe damals mein drittes Kind erwartet. Und ich wusste, dass Frau Bosse, eine Werklehrerin in der Waldorfschule in Hannover, dass die Puppen machte. Und ich wollte einfach für dieses zu erwartende Baby noch eine besondere Puppe machen, ja. Und bin zu Frau Bosse gegangen, um mir das nochmal richtig beibringen zu lassen. Und Frau Bosse war eine damals ältere, sehr liebenswerte und freundliche, zurückhaltende Frau. Und nach kurzer Zeit merkten wir einfach, dass wir sehr, sehr gut miteinander korrespondierten. Und daraus ist dann eine Freundschaft geworden. Und sie sagte so, Nild, versuchen Sie doch, mit mir ein bisschen zusammenzuarbeiten. Interessanterweise war das so, dass dann die ersten Puppen auch, wie meine jüngste Tochter dann halt eben auch ähnlich aussahen. Also die waren strohblond und hatten dicke, runde Bäckchen und kleine, freundliche Schlitzäuglein. Also sie waren schon irgendwie sehr nett gewesen. Ja.
Und wie kann man sich das vorstellen? Also sie haben ihre Tochter gehabt, der Wunsch war dafür, ihr Kind eine Puppe zu machen. Und wie hat sich das dahin entwickelt, dass sie sozusagen aus dem Privaten raus und gesagt haben, ich mache jetzt für alle Kinder dieser Welt Puppen?
Es ist einfach, wir haben dann, ich dachte damals, oh Gott, das ist ja eine tolle Sache, Puppen zu machen, die kann man ja zu verkaufen. Und damals bin ich zur GEDOC gegangen, das ist eine künstlerische Vereinigung hier in Hannover. Und da gab es eine Kunsthandwerkerausstellung. Und einige von den GEDOC-Frauen, die hatten meine Puppen schon gesehen und sagten, wollen Sie nicht mal Ihre Puppen bei uns verkaufen? Und ich dachte, ja, vielleicht, man kann es ja mal versuchen. Heute würde ich sagen, so doll waren die damals noch nicht gewesen. Aber die ersten Puppen haben wir dann verkauft und dann kam sehr, sehr schnell, kam immer wieder Anfragen und Nachfragen, können Sie mir für ein Püppchen mal machen? Und daraus wurden dann die ersten Kordpüppchen gemacht und ich merkte einfach, dass mir das Puppenmachen wirklich so lieb wurde, sodass ich zu meinem Haushalt und meinen drei kleinen Kindern, die ich damals hatte, dass ich einfach dieses Puppenmacher dann aufbaute. Und dann wurde gefragt, können Sie mal vielleicht einen Kursus, der fällt jetzt aus bei uns an der Mütterschule, können Sie nicht einfach kommen und vielleicht diesen Kursus vertreten? Sie brauchen ja nur Ihre Puppen zu zeigen. Ja, und dann habe ich halt die alte Laken zerschnitten, die wir dann brauchten für die Köpfe und so weiter. Mhm. Und dann habe ich meinen ersten Puppenkurs in der Familienbildungsstätte, damals noch Mütterschule, vom Roten Kreuz dann abgehalten.
Ach, ja. Und wann war das ungefähr?
Oh, Henrike, 67, das muss so, ja, das war so vielleicht 68, 69 und der Zeit, so Ende der 60er Jahre, ja, Ende der 60er Jahre.
Was mich jetzt noch interessieren würde, weil das sind ja, also die Puppen kommen ja aus den Waldorfkreisen, die Waldorfpuppen, aber das war jetzt gar nicht unbedingt an die Waldorfschule gekoppelt, dieser Kurs, ne?
Nein, nein, ich hatte auch so eigentlich das Gefühl, warum sollen diese Puppen nicht herauskommen? Ich bin zwar Waldorfschülerin, ich fand es ganz, ganz wichtig, damit herauszugehen, dass die Leute sie kennenlernen. Und ich habe also erstaunlicherweise jahrelang in der Waldorfschule nie einen Kursus gegeben, auch nicht im Kindergärtnerinnenseminar. Das ist erst viel, viel später mal gekommen, dass ich richtig in der Ausbildung für die Kindergärtnerinnen dann Kurse gegeben habe. Aber die ganzen ersten Jahre habe ich wirklich nur Kurse gegeben, immer, es war wie so ein Schneeballsystem eigentlich, also immer im Umkreis, in Landfrauenvereinen und Hausfrauenvereine und ja, es war, wenn ich aufzähle, wo ich überall gewesen war, es war wahnsinnig, bis zum Beispiel in den, wann war das denn, in den 80er Jahren, in 1004, das war der besetzte Platz damals mit der Atomkraftbewegung. In Gorleben soll leben, jetzt weiß ich noch, ja.
Und da gab es dann auch einen Puppenkurs.
Da habe ich einen Puppenkurs gegeben, bei großer Hitze, da saßen die Frauen meist barbusig da.
Und haben demonstriert und haben das Puppenkurs
gegeben. Ich haben da gesessen und haben genäht, es war sehr staubig alles, ja.
Ist das super?
Also ich habe die...
Dann richtig mit, politische Tat.
Ja, das ist toll. Ja, ja, auch für die Kinder damals aus Tschernobyl habe ich einen Kursus gegeben. Also es waren schon ganz besondere Kurse dazwischen.
Ja.
Aber leider war es dann, also manchmal war es so, nicht leider, aber es wurde dann doch, es nahm so überhand, das war so wirklich, das ging immer weiter und weiter und die Leute dachten, die machen mir eine große Freude, dass sie mir dann so 25 bis 30 Leute in Kurses packen.
Gott.
Und das war ein Wahnsinn gewesen und ich versuchte das zu schaffen und nahm dann also eine liebe Freundin mit, die mir dann half, aber es war schon oft sehr, sehr anstrengend und ich bin auch wirklich oft ziemlich kaputt und so am Wochenende nach Hause gekommen.
Das können wir bestätigen.
Ja, also wir das haben kennen wir auch. Mit 12 ist schon absolut
Oberkante, ist Oberkante eigentlich. Ja, ja. Ne?
Aber was ich jetzt ganz spannend finde, dass du das schon gleich so aus dem Waldorfkreis rausgebracht hast, weil das war auch mir immer so ein Anliegen. Mhm. Und ich habe aber gemerkt, als wir angefangen haben, war das wieder wie, also zumindest in Berlin und Umgebung, wie zurückgefallen, nur auf diesen Waldorfkreis und hat sich dann über die Jahre langsam wieder rausgearbeitet.
Ja, ja.
Aber spannend zu sehen, dass es schon mal so eine Bewegung absolut daraus gab.
Ja. Hattest du damals ein Bewusstsein, dass das Waldorfpuppen sind oder waren das für dich Stoffpuppen?
Das waren Stoffpuppen. Ah. Es waren Stoffpuppen für mich und ich habe auch nie Waldorfpuppen zu den Puppen gesagt. Ich habe immer Bossepuppen gesagt. Für mich war Frau Bosse diejenige, die mir davon erzählte. Und sie ist damals, sie war sehr, eine ganz sehr bescheidene, sehr zu, wie gesagt, ich sagte ja schon, zurückhaltende und ausgesprochen liebenswerte alte Dame. Und damals haben sich aus diesen Waldorfkreisen haben sich zwei Frauen herausgehoben, das hätte ich beinahe gesagt, die das sehr, sehr schnell kommerziell gemacht haben, sodass sie dass man überall die gleichen Puppen plötzlich sah. Mhm. Und Frau Bosse war darüber etwas traurig eigentlich, weil sie eigentlich nie genannt wurde. Und deswegen habe ich grundsätzlich immer Bossepuppen gesagt. Der Name Waldorf ist ja auch, glaube ich, heutzutage geschützt. Aber ich habe immer gesagt, ich mache künstlerische Stoffpuppen nach Waldorfart. Und das war für mich Frau Bosse gewesen. Und ich finde es ja auch gut, dass in der Waldorfschule immer dass es immer die Stoffpuppen da gegeben hat. Da hätten ja keine Klimperpuppen mit Wimpern und so weiter hätten da hineingepasst irgendwie.
Für uns, gut, Laura ist jetzt selber in die Waldorfschule gegangen, ich komme ja aus der DDR und für mich war Waldorf nach der Wende, da war ich ja fast noch ein Kind, das war dann irgendwie da, ich wusste, das gibt es, das sind diese anderen Schulen, die sind so ein bisschen anders und für mich war der Begriff Waldorfpuppe, das war schon ein Begriff und ich wusste auch, wie die Waldorfpuppe ungefähr aussieht und ich bin dann auch über mein eigenes Kind, ich bin ja sehr früh Mutter geworden, bisschen in diesen Waldorfbereich reingekommen Und für mich waren das Waldorfpuppen. Mhm. Ich habe mich dann erst später auch mit der Historie beschäftigt, ne, wie haben sich diese Puppen entwickelt. Mhm. Und ich finde, das ist ganz interessant von dir zu hören, dass Stoffpuppen nicht automatisch Waldorfpuppen sein müssen. Also, dass es etwas Eigenes ist, was die Handschrift ihrer, ne, bei dir war es jetzt Frau Bosse, die Lehrerin, bei der du gelernt hast, und dass es dann erstmal die Bosse-Puppen waren. Ja. Und irgendwie es dann vielleicht eine Verzahnung über die Jahre gab, dass die Waldorfschulen diese Puppen vielleicht entdeckt haben und gesagt haben, das passt uns gut, das sind schöne Materialien und die Techniken. Oder
also ich glaube, Waldorfpuppen werden die deshalb genannt, weil es in jedem Kindergarten und in der Waldorfschule gab es für die Kinder zum Spielen diese Stoffpuppen, die einfachen Stoffpuppen. Und die allerersten Stoffpuppen, ich habe euch das vorhin ja schon erzählt, die waren noch oft sehr, sehr steif und noch nicht so weich und so schön. Aber die Waldorf-Kindergärtnerinnen haben immer schon darauf geachtet, dass die Kinder im Kindergarten also ein gutes, gute Materialien haben. Also, dass sie jetzt, und die Puppen sollten ja auch alle wirklich, also nicht mit Synthetik sein, sondern mit Schafwolle und so weiter. Also, diese Möglichkeiten waren immer schon gegeben, waren da. Und ich persönlich hatte immer das Gefühl, dass meine Puppen zum Beispiel nach ganz kurzer Zeit sich absolut unterschieden von Frau Bosses Puppen. Frau Bosse war wirklich eine. Die Puppen, also die von die Frau Bosse gemacht hat, ich habe nur eine ganz, leider nur noch eine einzige von ihr, die hatten alle so was ganz Zartes, Ätherisches an sich. Meine Puppen waren ähnlich wie ich selber, bisschen handfest, fröhlich und rot-dicke Bäckchen und waren irgendwie auch, ich versuchte dann auch später, die so zu formen, wie ich mir eine Puppe vielleicht vorstellte. Also diese Materialien, dass man aus Schafwolle etwas formen kann. Und ich habe lange, lange immer wieder probiert, wie kriegst du jetzt zum Beispiel eine Nase hier rein, ohne dass man da jetzt einen Knubbel reinnäht oder dass man einen Knopf darunter näht oder was Ähnliches. Denn für größere Kinder war immer wieder die Frage gewesen, soll die Puppe eine Nase haben oder nicht. Bei Waldorf war es einfach rigoros, grundsätzlich dürfen keine Nasen. Mhm. Und das finde ich, da ist bei mir einfach so, dass ich sage, einem gewissen Alter wollen das die Kinder aber ganz gerne. Und wenn die Nase so gearbeitet wird, dass sie zum Beispiel doppelter Trikot immer genommen wird, dann kann man auch gut einem größeren Kind Puppen mit Nasen geben. Für kleinere Kinder bin ich immer dafür, eine schlichte Puppe zu machen, wenn es geht, ohne Näschen, auch weil die viel, viel eher kaputt gehen.
Genau,
kann,
ja. Ne? Wenn wir jetzt gerade schon bei dem Äußeren der Puppen sind, was ich an ihren Puppen sehr auffällig speziell finde, sind die gemalten Augen, die gemalten Gesichter. Ja. Ist das etwas, das Sie bei Frau Bosse so kennengelernt haben und dann weitergeführt haben? Oder ist es was, was Sie entwickelt haben?
Das habe ich, also ich muss dazu sagen.
Das habe ich wieder gesehen. Das wird sich jetzt ein bisschen mischen.
Nein, ich muss dazu sagen, also ich habe früher als Kind wahnsinnig gerne gezeichnet und gemalt. Und ich komme aus einer Familie, wo Mutter und zwei Schwestern auch Grafiker sind und eine Tochter von mir Malerin geworden ist. Also in dieser Familie ist viel gemalt worden immer. Und es gibt Berge von Kinderzeichnungen, die wir selbst früher immer so hergestellt haben. Und alle Kinderzeichnungen wurden auch aufgehoben. Also ich kam immer vom Malen dahin. Mhm. Und Frau Bosse hat ganz kleine Pünktchen gemacht, zwei winzige Pünktchen, kleinen winzigen Punkt Mund. Und bei Waldorfs, das sage ich jetzt mal einfach so, da wurde immer nur gestickt. Und mit dem Sticken wäre ich gar nicht richtig hingekommen, weil das Sticken für mich persönlich dann immer eine Ich kriege das nicht so korrekt hin, wie ich es mit dem Malen hinkriegen kann. Also ich komme wirklich vom Malen eigentlich
her. Du hast doch mehr Gestaltungsspielraum, ja?
Absolut, du
malst
absolut.
Die Augen auch mehrfarbig. Ne? Ja. Ich sehe, da sind mindestens, es sitzen hier zwei Puppen mit uns hier am Tisch und die Augen sind mindestens dreifarbig. Ne? Du hast auch einen Lichtpunkt und du hast auch wie ein Lied. Und das ist natürlich ein größere Gestaltungsspielraum, als wenn man stickt.
Und genau. Und das vielleicht ist es das wie so ein Bild, finde ich. Wenn ich sehe, meine Tochter ist realistische Malerin, meine Älteste. Und so geht mir das vielleicht auch, wenn sie ihre Bilder malt oder ihre Augen auch malt, so geht es mir mit meinen Puppen, dass ich die, wenn ich die Gesichter male, dann habe ich auch ein ein Bild vor mir, ein Puppenbild auch wiederum, ja. Mm. Ich kann da einen ganz anderen Ausdruck reinbringen.
Ja, so ist es. Es geht auch um Ausdruck, genau.
Es geht um einen Ausdruck herum, ja. Und dann erst und fürs Malen selber nehme ich mir ganz, ganz viel Zeit und Ruhe. Und das mache ich nicht zwischendurch, dass ich einfach nur zwei Punkte so reinstippe und dann ist es fertig, sondern das ist das Letzte, was ich bei der Puppe mache. Und zwar, wenn die Puppe ganz fertig ist, dann wird sie erst angemalt, ganz zum Schluss erst.
Also die Haare sind schon gemacht?
Alles schon
die
gemacht.
Kleidung ist
manchmal
vielleicht schon?
Die Haare, meistens wird die, meistens ist es schon gemacht. Mhm. Meistens sind die Haare gemacht, manchmal dann auch nicht. Aber im Allgemeinen ist das wirklich das Anmalen der letzte Punkt. Weil ich weiß, jetzt darf nichts mehr schief gehen. Da muss ich mich ganz stark konzentrieren, wenn ich die Puppe anmale. Das ist fast, ich möchte beide sagen, ist fast eine heilige Handlung, dass ich das mache.
Ja,
denn dann wird die Puppe lebendig.
Genau so ist es.
Und vielleicht ist es das, was die Menschen immer wieder zu mir sagen, deine Puppen oder ihre Puppen fallen immer wieder auf durch ihre liebevollen Gesichter. Sie haben so einen Ausdruck.
Ja.
Aber da sitze ich auch ziemlich lange dran. Das ist was das Besondere ist.
Ja.
Und jede Puppe, die in meiner Werkstatt entstanden ist, hat also die Augen und das Gesicht von mir bekommen auch. Mhm. Den Kopf auch. Ich lasse keine Köpfe von anderen Leuten machen. Also es wird nie in Massenwaren Köpfe hergestellt. Ja?
Du hast ja auch vorhin gesagt, und das fand ich so spannend, dass du vor allem ganz besonderen Wert auf die Gestalt der Puppe, also auf den Körper legst. Und die Kleidung, die kannst du auch eher mal jemand anderem überlassen.
Ja,
das finde ich einen ganz interessanten Gedanken, weil oft erlebe ich das auch bei Leuten, die Puppen machen. Ja, wir machen dann die Puppe, aber das Wichtigste ist, dann können wir es bei den Kleidern austoben. Ja. Das fand ich so eine ganz schöne Herangehensweise.
Das finde ich gut, dass du mir das so sagst. Das ist mir, ist es mir auch nicht so wichtig, dass ich viele Klamotten habe oder dass ich bin zum Beispiel ich sag's mal ganz vorsichtig ausgedrückt, ich hasse Shoppen. Ja, ich würde. Ich würde nicht in die Stadt gehen und einkaufen. Ich bin froh, wenn ich was habe hier und was ich dann gerne trage und so weiter. Und so geht es mir mit den. Das Entscheidende ist der Mensch oder die Puppe jetzt in dem Moment, der lebendige Mensch. Und das können alle machen, die viel, viel Spaß daran haben. Und die können sie sich betüdeln und alles Mögliche dran machen, aber das liegt mir nicht so.
Ich finde das so einen schönen Gedanken, weil es geht mir ähnlich. Ich habe kein Talent zum Nähen. Ich mühe mich ein bisschen ab mit den Kleidern.
Du machst es aber richtig
gut. Ich mache es gut. Ja. Es hat sich auch entwickelt über die Jahre. Aber ich finde das gerade so, also wir haben ja im Vorgespräch uns schon über die Kleidung ausgetauscht. Und ich finde das so einen entlastenden Gedanken zu sagen, du musst die Kleidung nicht perfekt machen.
Ja.
Und ich stimme dir zu.
Ja.
Es geht doch um die Puppenseele.
Ja, genau.
Und die Kleidung ist eine äußere Hülle. Ja. Aber sie ist auch nur eine Äußerlichkeit.
Ja, richtig, ganz
und,
genau.
Und das nehme ich jetzt auf jeden Fall schon mal als so einen ganz wertvollen Gedanken mit, dass ich mich dahingehend auch ein bisschen entspannen kann und sagen kann, das überlasse ich den Kindern und den Familien. Es gibt irgendwie ein erstes Set, mit dem sie die Puppen kaufen und der Rest passiert dann irgendwie. Also,
und ich habe so oft erlebt, dass die Kinder mit ihren Puppen so öfter in mein Geschäft wieder kamen. Entweder, wenn sie mal was operiert haben mussten, also vielleicht irgendwie was, dass sie mir sie zeigten. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, was haben die denn jetzt an? Dann haben sie irgendwelche großen, alten, ausgelabberten T-Shirts an.
Genau.
Aber sie waren trotzdem noch genauso geliebt und waren geherzt und so weiter. Die brauchten nicht so mit den ganzen Drumherum sein.
So ist es.
Ich habe noch ganz kurz, was mich noch interessiert, vorwärts zu gehen. Von der Frau Bosse, das muss ja wirklich eine ganz beeindruckende Frau gewesen sein.
Ja.
Weißt du noch, wo sie das gelernt hat mit dem Puppenmachen?
Sie hat, glaube ich, nach dem Buch, wie heißt es denn nochmal mit Z?
Rotzechlin. Das Werkbuch für Mädchen.
Das Werkbuch für Mädchen, ja.
1919 meine ich ungefähr.
Das war eines der ältesten und besten Werkbücher, die ich damals auf dem Markt
hatte. Und vor allen Dingen das erste, also das haben wir recherchiert für unsere Folge über Waldorfpuppen, in dem überhaupt eine rudimentäre Puppenmachanleitung verschriftlicht worden ist. Davor gab es ja nie irgendwas, wurde ja alles
ganz
mündlich
genau.
im Frauenkreis sicher irgendwie tradiert.
Ja.
Okay.
Ja, das ist von Rotzechlin, genau. Genau, das Wir hatten das Werkbuch auch zu Hause, aber Frau Boster hatte mir damals gesagt, sie hätte mit dem Werkbuch von Rotzechlin gearbeitet.
Ja, das ist ein ganz kleiner Teil auch nur. Das ist ein umfangreiches Buch und das Puppenmachen nimmt einen ganz kleinen Teil ein. Ja, aber ich denke auch, dass, oder das haben wir damals auch in der Folge gesagt, das war eigentlich die Geburtsstunde der Puppenmachanleitung.
Genau.
Und dann hat es sich, dann hat es irgendwie Fahrt aufgenommen und da für mich bist du da auch ein wichtiger Meilenstein. Also du und natürlich auch Frau Neuschütz, die dann in den, ich sag mal, ab in den 80er Jahren, soweit ich das recherchiert habe, ihre Anleitungen mit Verlagen rausgebracht haben und so das auch wiederbelebt haben. Und gefühlt gab es dann wieder eine Lücke in den 90er und Nuller Jahren. Und dann kamen wir
ja, das ist spannend, wie das nur so wellenartig geht, ne? Dann wie die verschwinden und dann kommt es wieder.
Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, die Waldorfschule hat die Puppen erfunden. Nee, das ist nicht. Sie wurden aber immer in den Waldorf Kindergärten gab es eben keine Plastikpuppen.
Ja, und sie haben ganz
einfach sagen.
Dadurch ist vielleicht auch die Tradition am Leben ein Stück weit am Leben geblieben, ne?
Weil das die Puppen haben im Waldorf Kindergarten ihren Platz gefunden, kann man sagen.
Ja.
Sie haben dort, wurden sie scheinbar mit offenen Armen empfangen, sie waren dort am richtigen Platz.
Und die Kindergärtnerin haben sie auch selber gemacht, aber das muss ich auch dazu sagen, manchmal war ich doch traurig, wenn ich gesehen habe, wenn die sehr zerspielt waren und
zerliebt,
nicht
sagen
zerliebt,
wir.
Ich sage auch zerliebt, zerliebt sage ich auch so oft, aber jeder, eigentlich muss so ein Puppenkind immer sehr liebevoll auch wiederum gepflegt werden.
Ja,
und bin ich, deswegen bin ich habe oft schon, das finde ich sehr, sehr gut, dass mir verschiedene Kindergärten ihre ganzen Kiste mit allen Puppen geschickt haben. Mhm. Ich habe sie dann alle gewaschen, alle repariert, alle zurecht gemacht und so weiter. Da habe ich mehrere große, große Aufträge schon gehabt. Und das freut mich, dass die Kindergärten sehr darauf achten, dass sie dann sagen, und jetzt kommt wieder ein neues Puppenkind, dürfen wir eins bei Ihnen bestellen. Und dann mache ich ein ganz schönes, was dann in diesen Kindergarten hineingehört. Ja. Also man muss für die Kinder, für die Puppenkinder auch wirklich gut sorgen dann. Und
Es sind kleine Menschen.
Es sind kleine Menschen.
Die Kinder erleben uns im Umgang mit den Puppen. Wir sind auch die Fürsorgepersonen für die Puppen als Erwachsene.
Absolut. Ja,
und die registrieren, glaube ich, schon ziemlich genau, ob dann das Loch geflickt wird, ob die Kleidung nochmal aufgebürstet wird, ob es vielleicht mal was Neues auch gibt.
Ja.
Und wenn eine Puppe, das habe ich auch schon erlebt in Kindergärten, Puppenecken, die einfach, wo die Luft raus ist, wo es mehr tot als lebendig ist, wenn man das mal so offen sagen darf. Und das ist eine Aufgabe. Und die kostet auch Zeit für die Kindergärtnerin. Entweder sie machen es selber, gibt ja auch engagierte Puppenkindergärtnerinnen. Oder wenn man jemanden an der Hand hat, dann muss man eben auch sagen, das nehmen wir jetzt in die Hand und dann investieren wir auch ein bisschen Geld, um das wieder aufarbeiten zu lassen. So.
Ja. Dann, ich habe es auch erlebt, wenn bei den großen Kindergärtnerin-Tagungen, die jedes Jahr in Hannover stattfinden. Da habe ich die letzten Jahre auch immer einen Puppenstand gehabt. Und dann haben auch die Leute, die bei mir Puppen gekauft haben bei der Tagung, haben dann oft mich vorher dann angeschrieben, können wir ihnen noch ein paar Puppen zum Reparieren bringen. Da wusste ich, also die werden wirklich gepflegt und da wird drauf geachtet.
Ist ja auch eine Wertschätzung für deine Arbeit, ne? Auch wenn du wieder Puppen, die du vielleicht vor Jahren verkauft hast, wenn sie wieder zu dir zurückkommen und du siehst, die sind immer noch lebendig und die sollen weiterleben. Ja. Deshalb gibt es hier eine Reparaturanfrage.
So, ich habe jetzt gerade, hat mir eine Frau vor kurzem mal eine Ausstellung, eine Puppe gebracht, die sie bei mir im Kursus gemacht hatte. Die war jetzt fast 50 Jahre alt. Aber da musste ich natürlich jetzt sehr viel Arbeit dran stecken. Ich bin noch nicht ganz fertig, weil der Kopf natürlich sehr wackelig war und so weiter. Also es war nicht ganz so festgestopft. Aber ich kriege sie wieder schön hin. Und wenn ich dann eine Puppe repariert habe und die ist wieder fertig, das ist für mich eine Neugeburt. Dann versuche ich auch immer, dass es auch wirklich gut ankommt.
Und hast du, ich mache auch ganz viele Reparaturen. Ja. Das ist auch seit ungefähr 2 Jahren ein ganz großes Herzensanliegen von mir. Ja. Das habe ich die letzten Jahre, war das nicht so ein großes Thema, aber jetzt ist es vielleicht auch, weil ich älter werde oder...
Ja.
Irgendwie liebe ich diese Puppenreparaturarbeit. Und ich weiß noch, dass ich, bevor ich mich dem so intensiv gewidmet habe, das ganz oft abgetan habe, ganz oft zu Puppen gesagt habe, das ist ein hoffnungsloser Fall. Und jetzt merke ich, es gibt, also ich weiß gar nicht, was ein hoffnungsloser Fall sein soll. Genau. Man hat seine Fähigkeiten, man hat Ideen, man kann improvisieren. Mhm. Natürlich können wir jetzt auch auf viele Jahre Puppenmacherfahrung zurückgreifen. Und ich finde immer noch eine Idee. Egal wie der Kopf wackelt, egal wie zerschlissen der Stoff ist. Hast du das mal erlebt in deinen vielen Jahren, dass du mal gesagt hast, also an dieser Puppe ist nichts mehr zu machen. Ich kann die nicht retten.
Das habe ich überlebt. Dann kam, ich sehe noch genau die Frau zu mir, die in mein Geschäft kam, die sagte, das ist jetzt die Puppe, ich glaube, da kann man nichts mehr dran machen. Der Niki-Stoff, der war so weich, es war gar nichts mehr zu machen. Und dann habe ich gesagt, lege sie ins Körbchen rein, suchen sie einen schönen Platz bei ihnen, wo sie einfach als Erinnerung da liegen bleibt.
Das ist schön, ja.
Werfen sie das nicht weg jetzt hier. Und das finde ich auch schön, wenn die Leute mir wirklich... Es war fast nur noch ein Lappen gewesen einfach, aber sowas Durchgeliebtes.
Ein geliebter Lappen.
Aber sowas Durchgeliebtes, wirklich.
Ja.
Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Und dann lieber, also ich würde nie, ich habe ein einzig Mal einen Fehler gemacht, indem ich auch schon, das war ziemlich am Anfang, dass eine Frau sagte, ob ich die Puppe reparieren konnte. Und ich habe das getan, war hinterher sehr stolz darauf, aber es war nicht mehr die Puppe.
Ja.
Man muss das sehr, sehr vorsichtig machen. Und später bin ich darauf gekommen, dass mir grundsätzlich, wenn die Eltern mir die Puppe brachten, dass ich dann gesagt habe, wir haben hier eine Wiege, eine Puppenwiege, da wird das kranke Kind reingelegt, das Kind verabschiedete sich dann, es hieß dann, ich kriege jetzt eine Operation hier. Und dann habe ich wirklich versucht, diese Puppe genau so hinzukriegen, wie es war. Du hast völlig recht, ich habe das also auch versucht. Es macht mir auch wirklich, hat auch was mit dem Alter zu tun vielleicht. Ich repariere sehr viele Puppen und die Menschen sind noch froh, dass sie mich hier irgendwo entdecken oder wiederfinden und bringen mir ihre alten Puppen noch oder sie bestellen nochmal eine neue, weil sich natürlich auch meine Lebenszeit auch nicht endlich ist. Nicht?
Ja. Und ich nehme auch wahr, dass es auch wirklich eine Nachfrage nach Reparaturen gibt und es ist natürlich auch nicht jeder vertraut mit dieser Puppenmacherinnenwelt. Da gibt es, also es kommen dann Anfragen von Menschen, die dieses Anliegen teilweise schon 10 Jahre mit sich rumtragen. Jetzt habe ich endlich jemanden gefunden, weil es scheint nicht in jeder Stadt, natürlich erst recht nicht auf jedem Dorf, jemanden zu geben, der diese Fähigkeiten hat. Und das bedeutet, das kann dann jemandem so viel bedeuten, einfach nur ein Löchlein auf der Brust zu schließen und vielleicht die Haare nochmal in Ordnung zu bringen. Also es ist einfach so eine berührende Arbeit, gerade diese Reparaturarbeit.
Ja, ja.
Ne? Und es geht natürlich auch darum, wie gehen wir mit Krankheit um, wie gehen wir mit Verfall um, wie gehen wir mit dem Alter, mit dem Fortschreiten der Zeit um.
Genau.
Ne? Und das ist sicher etwas, das ein Menschen, der jetzt, ich war Mitte 20, als ich mit den Puppen angefangen habe, das war kein Thema für mich. Und jetzt werde ich älter, meine Eltern werden älter, meine Großeltern leben teilweise gar nicht mehr. Und natürlich ist jetzt irgendwie ein Thema und ich merke, wie ich es auch in den Puppen verarbeite, irgendwie.
Ich weiß nicht, ob das jetzt hier hineinpasst. Ihr seht ja hier meinen alten Teddybären da sitzen.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben doch hier einen 100-jährigen, fast
100 Jahre, den kannst du auf den Schoß nehmen. Den habe ich, das ist eine rührende Geschichte, aber das müsste man vielleicht einer anderen Geschichte mal erzählen. Der ist fast 100 Jahre alt.
Das ist dein Kindheitsteddy.
Ich hatte nie eine Puppe gehabt. Ich hatte nur diesen Teddybären gehabt. Und den habe ich geschenkt bekommen. Ich weiß noch genau, das war Weihnachten, als ich 2,5 Jahre war. Und von einer ganz lieben Frau, die, wie soll ich sagen, die war Schülerin einer Tante von mir, die in einer Landfrauenschullehrerin war. Und mal diese Tante, diese Patentante, die kam zu uns, es war in der Kriegszeit, besuchte uns und sie wusste nicht, was sie mir mitbringen sollte, weil ich ihr Patenkind war. Und daraufhin sagte diese Rosemarie, sagte dann, wissen Sie was, nehmen Sie diesen Bären mit, das ist mein Bär, den schenke ich Ihnen für Ihr Patenkind. Und sie selbst hatte diesen Bären geschenkt bekommen von ihrem Verlobten, damals der dann im Krieg aber wahrscheinlich gefallen war, den ich nie wiedergekommen ist. Und sie hat ihn weitergegeben, vielleicht mit dem Hintergedanken, vielleicht hört sie wieder was von dem Verlobten. Aber der Zusammenbruch kam und es war eine lange Geschichte, was dazwischen so passierte. Ich bekam den Teddybären und habe sofort gedacht, das ist mein Herbert. Und Der Herbert, der hat mich wirklich meine ganze Kindheit begleitet, getröstet und so weiter. Und ihr seht ja, er ist ja völlig zerstopft und geflickt und so weiter. Aber wenn ich jetzt jemand kommt mit einer alten Puppe zum Beispiel, dann hole ich ganz vorsichtig den Herbert hervor und sage, schau mal, der hat schon so viel erlebt, wie der gestopft ist hier und hier und das und so weiter. Ne? Und die Kinder sind ganz, ganz vorsichtig, gehen sie mit ihm um, ganz, ganz liebevoll. Und die schöne Geschichte, die will ich versuchen, noch ganz kurz zu erzählen. 1996 habe ich durch reinen Zufall in einer Zeitung den Namen dieser Frau gefunden, die mir damals diesen Bären geschenkt hatte.
Wow.
Die muss damals weit über 80 gewesen sein. Und daraufhin habe ich ihr geschrieben und habe ihr geschrieben, ob sie die Frau ist, die Rosemarie Mazur, die mir 1943 den Teddy über meine Tante hat zukommen lassen. Und die Frau war es wirklich gewesen. Sie lebte in Ratingen, in Düsseldorf. Und sie war gerade, also das muss ich dazu sagen, es war so eine traurige Geschichte eigentlich, weil sie gerade ihre Schwester beerdigen wollte. Die war schwer krank, die lag im Sterben. Und da bekam sie einen Brief. Und da plötzlich sah sie ihren alten Willi wieder. So hieß er nämlich früher. Der hieß nicht Herbert, der hieß Willi. Und sie konnte es kaum fassen. Und zwei Tage später klingelt bei mir das Telefon. Und da, ich hatte sie gefragt, warum haben sie den Teddy damals verschenkt und so weiter. Und dann rief sie mich an und sagte, hier ist die Willi-Mutter. Nicht? Und aus dieser Begegnung ist dann wieder eine ganz tiefe, innige Freundschaft geworden. Sie hat leider nicht geheiratet. Der Verlobte kam nicht zurück. Und sie hat... aber sie hat auch keine Kinder gehabt. Aber plötzlich war das meine mütterliche Freundin geworden. Ach, über den Bären. Ja, und wir haben uns dann regelmäßig besucht. Ich sehe in Ratingen, sie auch mal in Hannover. Und ich habe sie dann bis kurz vor ihrem Tode begleitet. Ja. Und Herbert ist dann noch mal zu ihrem 90. Geburtstag mit hingefahren. Und insofern hat er einen ganz besonderen Ehrenplatz jetzt hier.
Dann hat er wirklich einen Ehrenplatz verdient. Und er hat eine Kindheit miterlebt.
Der hat eine Kindheit mit miterlebt, ne? Ja. Und der hat die ganz Jugend erlebt von der Rosemarie. Und Und meine Schwester hat mir früher, glaube ich, bei meinem 60. Geburtstag, da hat sie gesagt, Herbert ist eigentlich der Vorbeginn, also der Anfang von meinen Puppen gewesen.
Ja, habe ich auch gerade gedacht.
Weil er weich war. Sie hat darüber eine sehr, sehr schöne Rede gehalten. Und das ist mir so klar geworden einfach. Ich habe hier keine Plastikpuppen gehabt. Ich würde heute nie was mit einer Barbiepuppe anfangen können. Das sind nämlich Puppen, die man ankleidet. Aber die Puppe darunter ist es nicht. Ja? Und Herbert, den trotzdem, schaut mal, wie der aussieht. Der ist überall wackelig und hier die Beinchen, da ist doch gar kein Fell mehr zu sehen.
Der hat eine ganz starke Präsenz.
Aber der ist so, so wichtig. Und,
und wenn man sich jetzt überlegt, dass der Verlobte ja dann eigentlich seiner Braut, die es doch nicht werden konnte, aber ein riesiges Geschenk gemacht hat, dann eure Freundschaft
natürlich,
mit diesem Bären.
Ganz genau.
Das ist so schön.
Völlig recht. Und das Interessante ist noch, dass dieser Bär von der Frau, die meine Puppenbücher gefotografiert hat in Freiburg, dass die meine Bärensammlung entdeckt hat, weil ich noch mehrere Bären habe, alte. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich ihr den Herbert mal leihe und die anderen Bären. Und daraus ist Herbert also wirklich ein ganzer Star geworden. Es gibt von ihr unendliche Karten und Kalender und so
mit
weiter.
Herbert.
In ganz vielen, in ganz, ganz vielen Büchern findet man immer, wo Bären drin sind, den alten Herbert noch, ja. Und der ist insofern dann also nochmal berühmt geworden. Und diese Bilder habe ich damals dieser Frau Mazur auch geschickt. Und die war natürlich gerührt darüber jetzt, dass er dann ihren Bären wiederbekommen hatte.
Das ist so schön, was passieren kann, wenn ein Mensch einer geliebten Person einen Bären schenkt und dann der weitergeschenkt wird.
Und der, jetzt habe ich den Faden wieder verloren.
Schön, es ist so schön.
Ach so, ich wollte nur noch dazu sagen. Dann ich habe ihr dann angeboten, dieser alten Dame, die zum Sterben kam, habe ich gesagt, soll ich dir den Herbert jetzt geben? Ich lasse ihn gerne bei dir jetzt. Dann hat sie gesagt, nein, Liebe, das ist dein Teddybär. Aber wenn du mir eine Puppe gibst, das wäre schön. Also sie hätte immer eine Puppe bei sich im Bett gehabt.
Wie schön, ist das schön.
Also insofern hat der auch was mit dem Puppenmachen zu tun.
Ja, das ging mir aber auch gerade durch den Kopf, als du so erzählt hast. Das ist auch ein Grundstein für deine, deine künstlerische Arbeit.
Ja,
ne? Die innige Bindung zu so einem Krafttier. Ja. Ja. Ich mag gar nicht Kuscheltier sagen, ja, das nein, ist wirklich ein Krafttier.
Ja,
und,
ja.
Das sind so die Anfänge. Ja. Ja. Ja, ich will mal das nächste Thema anschneiden. Wir tippeln uns so langsam voran. Du hast dann die Puppen gemacht, du hast sie verkauft, du hast Hannover und das Umland wahrscheinlich mit Puppen versorgt. Ja. Und du hattest ja die Puppenstube, diesen Laden.
Ja.
Da wollen wir natürlich alles drüber hören, weil das ist etwas, das gibt es so nicht mehr. Also es gibt natürlich Spielzeugläden und es werden auch Puppen in Spielzeugläden verkauft, aber
dieser persönliche Bezug fehlt eigentlich.
Ja, und wir haben von Beginn an, Laura und ich, unsere Puppen über das Internet verkauft. Ja. Das funktioniert auch gut.
Ja.
Aber dass man jetzt irgendwo hinkommt und sich eine Puppe aussucht und die vielleicht schon mal so ein bisschen ankuscheln kann. Also diese Begegnung, würde ich sagen, das muss ein Unikum gewesen sein, dein Laden. Also erzähl mal, wann war das? Wie kam es dazu?
Ich muss dazu sagen, ich habe mich 1985 auf eigene Füße gestellt. Und bin aus meiner Ehe herausgegangen und wollte selbstständig sein. Meine jüngste Tochter war gerade, machte Abitur und die anderen waren im Studium schon. Und wir haben es dann also in Frieden getrennt, aber ich musste hier irgendwo von leben.
Mhm.
Und deswegen habe ich gedacht, ja, also musst du irgendwas machen, damit du überleben kannst. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich sage, ich kriege so und so viel Geld oder so. Mhm. Das ging auch damals sehr schlecht eigentlich. Naja, und dann habe ich gedacht, also fängst du mit dem Laden an. Also wenn jemand wirklich nicht geschäftsmäßig ist und nicht technisch ist und keine Ahnung hat von Banken oder und so weiter und dann ein Geschäft aufmacht, dann war ich das gewesen, ja. Ich habe wirklich überhaupt...
Ein absolutes Sprung ins kalte Wasser.
Es war ein absoluter Sprung ins kalte Wasser. Und das war auch wieder wie ein Wunder, weil an dem Tag, als ich den Entschluss fasse, das zu machen, indem ich eine Wohnung gefunden hatte, wo ich hinziehen konnte, eine kleine Wohnung, da habe ich dann die Nachbarin gefragt in der Apotheke, ob sie irgendwie einen Laden wüsste, damit hier frei wäre in der Gegend. Ja, sagst du, da drüben ist ein Laden frei, das ist ein ganz alter, schäbiger Laden. Und da war ein Zauberer drin. Da sage ich, komm, mir jetzt mal angucken. Ne? Und da war aber schon zu und der sah wirklich ein bisschen schäbig aus. Aber ich dachte im Stillen, und der würde aber passen. Ein Raum, da hinten noch ein Raum. Und dann habe ich meine gute Karin angerufen, die mir beim Nähen immer geholfen hat und schöne Kleider machte. Sage, gucken die doch mal an. Da sagst du, doch, wir können hier eine Werkstatt machen, da können wir einen Laden machen. Und dann mussten wir erstmal die Hauswirtin finden. Und durch reinen Zufall ist diese Hauswirtin, die eigentlich am Ende von Hannover wohnte, ist an dem Tag an diesem Laden vorbeigekommen und sagte mir, dass ihr der Laden gehörte. Und ich habe einfach gesagt, den würde ich gerne mieten. Ja, also es ging innerhalb von wenigen Tagen, hatte ich diesen alten Laden. Das
sollte so sein.
Und es hat sich alles gefügt.
Mhm.
Und dann haben alle Freunde und Freundinnen haben mitgeholfen. Und der Mann von Karin Ratsherr von Hannover, hatte ein bisschen Zeit, aber der konnte mir den Laden streichen. Und jeder hat mich zugepackt.
Kam eins zum anderen.
Es kam eins und 4 Wochen später wurde die Puppenstube eröffnet. Ich hatte nur meine selbstgemachten Puppen drin stehen.
Genau das.
Und ein paar alte Spielzeugsachen von uns noch, Bettchen und so weiter, alte Kellerregale aufgebaut.
Mhm.
Überhaupt keine Einrichtung, kein Plan, gar nichts. Und
großartig.
Mein Sparkassendirektor hat mir dann erklärt, wie ich Kassenbuch führe.
Das ging aber damals noch heute.
Also das ging, ja, ich stand da wirklich davor. Ja.
Und dann hast du da deine handgemachten Puppen gehabt, deine Werkstatt. Und wie kam es dann zu dem Verkaufsgeschehen? Also es kamen dann Leute rein und...
Ich war ja schon bei der Eröffnung, hatte das rumgesponnen, da waren schon über 100 Leute da. Ja.
Ja.
Und meine Schwester, die war ja die Grafikerin, hat mir dann diese ganze Bemalung gemacht und hat auch den Namen Puppenstube dann, ja. Und dann musste ich natürlich ein bisschen, ich wollte Spielzeug dazu haben natürlich, nicht nur die Puppen, nicht?
Ja, Moment, da will ich gleich mal einhaken. Hast du dir das du warst getrennt von deinem Mann, du wolltest finanziell auf eigenen Beinen stehen. Ja. Und hast du dir das irgendwie auch mal ausgerechnet, ob du mit deinen Puppen, wenn du sie verkaufst, also ob es realistisch wäre, von den Puppen zu leben? Genau. So lief das jetzt in meinem Kopf ab. Okay, ja. Und dann hat sie gedacht, nee, das reicht nicht. Dann brauche ich jetzt einen Laden. Und in dem Laden muss ich zugekaufte Dinge verkaufen, damit ich irgendwie davon leben kann. War bestimmt der Gedankengang. Du kannst ja gar nicht so viele Puppen nähen, wie du eventuell, du hättest sie vielleicht auch alle verkauft, aber du musst sie auch nähen vorher. Ja. Und der Tag hat nur 24 Stunden. Also finde ich, ist es für mich eine nachvollziehbare Rechnung, dann zu sagen, ich biete meine handgemachten Puppen an und daneben wird es ein Sortiment an Spielzeug geben.
Das kam dann so ganz peu à peu. Also bin ich das erste Mal auf die Frankfurter Messe gefahren, dann auf die Nürnberger Messe, haben wir eine kleine Aktentasche gekauft.
Damit du auch seriös ausgesehen hast. Genau,
du sagst es.
Und das war damals in den 80ern so, dass die Messen dann der Ort war, an dem Spielzeug vorgestellt wurde geordert.
Ja, ich habe geordert dann richtig, ja, das lernte ich dann ja so richtig alles. Mhm. Ich bin wirklich wie nach dem Learning by Doing oder wie weiß nicht.
Learning by Doing, genau.
Ich bin da wirklich so hinein, also wirklich.
Schön naiv auch, ne? Ist ja manchmal
auch gut.
Ich
bin wirklich, wenn ich das heute überlege, war ich wirklich naiv. Ich hatte bis dahin kein eigenes Konto, noch nie alleine eine Konto, das ist eine Scheck ausgefüllt oder irgendwas ähnliches, habe ich alles erst im Grunde genommen jetzt mit, jetzt Anfang 40 war ich dann.
Anfang 40, okay.
Und dann habe ich das einfach gemacht, bin hineingesprungen ins kalte Wasser. Aber es war in dem Moment, wenn man einen Stein ins Wasser wirft, dann kommt ja, kommen die Ringe. Und es kam immer mehr und immer mehr. Ja. Ja. Und es kamen so viele Helfer auch dazu.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
Und das muss ich wirklich sagen. Und zwei, und die dann alle wollten sie bei mir arbeiten, aber ich hätte die doch gar nicht unter.
Schönen Arbeitsvertrag aufsetzen.
Dann haben sich die Frauen, die dann bei mir gearbeitet haben, Traudel, Brigitte, die waren die ganzen 22 Jahre mit im Laden. Die haben alle selbst ihr Kassenbuch geführt, die haben ihre Stunden aufgeschrieben. Ich habe mich voll darauf verlassen, dass das geht. Und das haben sie dann auf 450-Mark-Basis nicht. Aber ich habe es auch nicht kontrolliert. Die waren immer sehr, sehr ehrlich. Wir waren absolutes Vertrauensverhältnis.
Ihr wart doch Freundinnen,
ne? Ja, wir waren alles Freundinnen untereinander.
Manchmal muss man sich einfach trauen. Manchmal muss man sich trauen und dann kommt alles dazu.
Und was hast du für Spielzeug verkauft?
Da habe ich natürlich jetzt versucht, und das ist vielleicht das, was auch nicht so ganz einfach war. Ich musste ja die Sachen, erstmal nach 4 Wochen mussten ja bezahlt werden.
Genau.
Ja, ja. Und da musste ich natürlich viel Geld aufnehmen. Nicht? Mhm. Und ich habe fast nur Holzspielzeug verkauft und habe mir nur gute Sachen ausgesucht. Mhm. Und da habe ich einfach mit meinem, ich muss einfach jetzt sagen, auch einen guten Geschmack, den ich habe, da konnte ich also dann mit hausieren gehen, beziehungsweise ich hatte das dann. Aber es war schon oft
auch ein finanzielles Risiko, ne, großes, was du eingegangen bist.
Ja, ja, ja. Und dann musste ich mir schon mal wieder was leihen und so weiter, nicht? Aber dann habe ich natürlich
auch.
Und am Wochenende dann immer noch ein Kurses geben und so weiter. Ja. Das war nicht so ganz einfach. Also ich habe schon in der Zeit viel gearbeitet, ne?
Aber die Kinder waren ja dann aus dem Haus.
Die Kinder waren aus dem Hause, die waren schon, genau. Und die waren alles, es waren keine kleinen Kinder mehr, nicht? Ich war selbstständig jetzt. Aber ich habe es irgendwie hingekriegt. Ich weiß nicht.
Und wie war die Nachfrage in dem Laden? Also war das ein gut besuchter Spielzeugladen?
Es hat sich so schnell rumgesprochen.
Ja, das irgendwo. Kann ich mir vorstellen.
Und du sagst, dass ich wirklich Kunden aus der ganzen Stadt hatte. Also auch im Umkreis. Auch von woanders woher und so weiter. Ja. Und das wird, und ich habe dann zum Beispiel mein Lieferant, in den habe ich dann immer dankbare Gedichte gemacht zu Weihnachten. Und den Weihnachtsgruß geschickt. Nicht?
Ist das schön. Ja, weil du schreibst auch gerne.
Ja, ich schreibe gerne, nicht? Ja, ich muss wirklich sagen, dieser Laden war für mich, diese 22 Jahre, die ich so da gehabt habe, war wirklich eine Erfüllung. Ich habe es sehr, sehr gerne gemacht,
Schön.
Und ich hatte ja eingangs diese zwei, ich nenne es jetzt mal Zitate vorgelesen, die hatte ich einem Zeitungsartikel entnommen, in dem über die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes geschrieben worden war. Die Frauen, die diese Zitate, also die das gesagt haben, also es kam ja zur Sprache, es wäre ein Ort der Begegnung gewesen, es wäre ein offener Ort gewesen, man hat sich da wohlgefühlt. Ja, ja. Und ich habe es auch mit dem Bundesverdienstkreuz auch so in Verbindung gebracht, Hast du den Preis für dieses Engagement in deinem Laden bekommen?
Also
oder
ich
kam ihn, das dann zustande?
Es kam, ja, das, ich habe noch nebenbei lange, 22 Jahre, einen Kulturverein hier geleitet. Mhm. Den haben wir hier aufgebaut. Und da hatten die beantragt, das war der Vorstand dieses Kulturvereins, das fiel völlig aus allen Wolken, wie ich das hörte, dass ich das Bundesverdienstkreuz kriegen sollte. Und ich habe es erst gedacht, das kann ich keinem erzählen, das ist peinlich für mich, das wollte ich gar nicht. Und da habe ich das auch gar nicht weitererzählt und dann gar nicht darauf richtig eingegangen und geantwortet. Und dann bin ich also angesprochen worden, ob ich nicht diesen Brief bekommen hätte, nicht? Und dann habe ich schließlich gesagt, also ich könnte es nur in Verbindung nehmen mit der Arbeit auch im Laden mit den Puppen machen. Dann kann ich das annehmen. Ach, also nicht nur wegen des Kulturvereins. Da haben andere Leute ganz andere Vereine gegründet, nicht? Oder waren mit aktiv dabei gewesen. Und dann habe ich das auch zugesagt auch. Und dann habe ich mir wirklich Gedanken gemacht. Da habe ich gedacht, eigentlich, wenn ich das in Verbindung stelle mit der Arbeit, die im Laden war und den Puppen, die ich über die ganze, die Städte hinaus so bekannt geworden sind, dann kann ich das annehmen. Ja,
so habe ich es ehrlich gesagt so auch gelesen.
Ja, genau. Und ich hatte eben waren auch sehr viele, das habe ich auch dann in meiner kleinen Rede nochmal gebracht, sehr viele Frauen, die auch einfach so vorübergehend mitarbeiteten, die dann einfach mal das Geld in die Hand Cash kriegten, zum Beispiel die Flüchtlinge waren, die Ausländer waren und so weiter. Also da waren, deswegen habe ich dann gesagt, ich denke an die Frauen, die Shiva und Lydia und Eva und wie sie alle hießen. Ja. Und das war also ein großes Zusammentreffen eigentlich immer. Die halfen mir dann abends mit und dann kriegt sie hinterher Cash, das Geld aus der Kasse in die Hand, das sie dann gebraucht haben, ohne dass ich da große Geschichten gemacht habe.
Ja, du kannst das auch nicht alleine machen in dem Ausmaß, also einen Laden führen, Kurse geben, Puppen nähen, Puppen vermarkten, verkaufen, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Genau. Und ich denke,
ich muss dazu sagen, allerdings, ich habe damals wirklich, ich habe fast immer meine Kräfte gewirtschaftet. Ja. Ich bin also wirklich, auf 7, manchmal war ich um 8 Uhr schon im Laden, um 10 habe ich ihn geöffnet, vorher schon gearbeitet, dann die ganze Zeit bis abends um 18 Uhr und dann am Wochenende die Kurse noch. Es war dann auch kein Wunder, dass ich dann irgendwann nochmal mein Herz nicht so richtig mal, das musste dann mal eine Renovierung haben.
Das braucht ja dann auch mal eine
neue Klappe.
Das ist auch was Laura, also was wir auch aus unserer künstlerischen Arbeit kennen. Also es ist eine Herausforderung, seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten.
Ja, absolut.
Es kostet Kraft, es kostet Engagement, auch über die Uhr hinaus. Man guckt nicht auf die Uhr, man macht es von Herzen gern. Ja. Und doch gibt es Grenzen, die sich dann früher oder später irgendwie zeigen. Ja. Oder man merkt eigentlich bin ich erschöpft.
Ja. Ja.
Aber es muss irgendwie weitergehen. Du warst alleine, du hattest auch keinen Mann. Hattest ja irgendwie deine Miete zu zahlen, deinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass dich das viel Kraft gekostet hat.
Sonst hätte ich vielleicht das auch noch weitergemacht. Aber dann habe ich es doch abgegeben. Und aber deswegen bin ich froh, dass ich hier noch in meinem kleinen Bereich noch Puppen machen kann. Ich hatte das vor kurzem schon mal jemand erzählt, ich habe fast mindestens, ich schätze ich jetzt mal, 15 bis 20 Mal immer wieder den gleichen Traum gehabt, dass ich diesen Laden immer noch habe. Der ist immer wieder noch. Ja?
Der kommt jetzt noch.
Der kommt immer noch.
Ja, das ist eine starke Verbindung. Ne?
Ganz, ganz starke Verbindung. Und dann denke ich immer, der ist ja nur eingerichtet, du musst dahin, du musst weitermachen und so weiter. Aber jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kann ich langsam damit abschließen.
Und der existiert aber noch, der Laden?
Nicht mehr richtig. Das ist vielleicht einmal die Woche noch. Es ist leider nicht so weitergegangen, wie ich es mir gewünscht habe. Und
Ist es noch ein Spielzeuggeschäft, oder?
Nein, das ist nur noch so ein Anhängsel, wo noch ein bisschen Material verkauft wird. Das wird aber nur einmal die Woche ist dann noch geöffnet.
Na, du fehlst ja auch.
Ja, das ist leider...
Dein Herz steckt da jetzt nicht mehr drin.
Das tut mir auch wirklich sehr, sehr weh immer. Also ich konnte da oft nicht... Und der richtige Laden, also der Hauptladen, wo der schöne große... Der ist leider etwas drin, was ich also was mir so diametral entgegensteht, ja. Mhm. Da werden irgendwelche Leute, die, wenn er verschönert mit neuen, was weiß ich, Lippen oder.
Ah, okay.
Wie sagt man das?
Finde ich nicht uninteressant, ehrlich gesagt, weil das du.
Ist auch ein Verschönerungsreparaturladen.
Ich weiß gar nicht, ob der Laden wirklich richtig läuft, ich habe keine Ahnung. Ja, kommt mir ein bisschen sehr eigenartig vor. Mhm. Also, das ist eigentlich schade. Aber, das habe ich euch, glaube ich, schon geschrieben, letztes Jahr hat eine Kursteilnehmerin von mir, die hat einen kleinen Laden aufgemacht, heißt nicht die Puppenstube, sondern die ist eben auch, die ist nach Mühlingen gezogen, einem winzigen kleinen Städtchen in Oberhessen. Und da habe ich früher als junges Mädchen schon 5 Kilometer entfernt gearbeitet. Und da ist sie hingezogen und hat einen kleinen Spielzeugladen aufgemacht mit Puppen und gibt auch Puppenkurse.
Ah, das ist schön.
Und das hat mich so gefreut letztes Jahr, als ich das gehört habe, dass die, wir haben Kontakt miteinander und das finde ich schön.
Und wo ist das?
Büdingen.
Das werden wir nochmal recherchieren für unsere Hörerschaft in Büdingen und Umgebung. Wäre das vielleicht ein schöner Ort. Aber ich höre raus, beziehungsweise sie haben uns auch ihre, oder du hast uns deine Werkstatt gezeigt. Ich war überrascht mit 83 Jahren, du nähst noch jeden Tag Puppen, du verkaufst noch Puppen, du hast noch Kontakt zu deinen Kunden. Du bist noch im Geschäft.
Ja, die Leute, die rufen mich immer wieder an und dann bringen sie mir vor allen Dingen Reparaturen oder mal neue. Und bei manchen habe ich immer das Gefühl, dass sie denken, oh Gott, Frau Reinkels, hoffentlich lebst du noch ein bisschen. Vielleicht kann ich noch mal eine Puppe bei ihr bestellen. Nicht?
Und haben sie noch ein, oder hast du noch einen Ort, wo du verkaufst? Ich meine, irgendwie rausgehört zu haben, an der Waldorfschule?
In der Waldorfschule mache ich das einmal im Jahr. Also das ist
beim
Weihnachtsbasar. Bei dem Weihnachtsbasar, weil die da immer wieder nachfragen. Ja, genau.
Und das heißt, du hast dann da einen Stand, an dem du deine Puppen verschiedenen Formats und...
Ja, dann habe ich das... Also ich arbeite das ganze Jahr so einfach so, dass ich immer etwas Kleines oder Großes gemacht habe. Also Großbuben habe ich in letzter Zeit wenig gemacht, weil ich nicht mehr so viel daran tue, nicht? Aber kleinere dort halt eben. Mhm. Und ich merke auch, je älter ich werde, dass ich mehr Spaß habe an kleinen Dingen. Ja? Also kleine Puppenstuben, Puppen und so weiter. Ich bin jetzt irgendwo jetzt mehr aufs, aufs Minimale irgendwie so gegangen. Ja? Macht mir auch Freude dann. Okay. Oder was auszudenken oder so, ja. Und die das Echo, das ist doch an für sich sehr positiv, gerade wenn ich in der Waldorfschule bin. Nicht? Dann habe ich meine gute Hatscha dabei, meine türkische Freundin, die als 4-Jährige schon in meinen Laden kam. Inzwischen ist sie über 40. Ne?
Ach, wie schön.
Ja.
Okay. Und worüber ich gerade nachdenke, gibt es jemanden, dem du deines ganzen Schnitte und dein Können vermachst? Oder also diese türkische Freundin, die du gerade angesprochen hast, oder hast du dir darüber Gedanken gemacht? Weil da mache ich mir manchmal darüber Gedanken. Weil das hat ja viele Stunden der Arbeit und der Kreativität gekostet, dass man das auf irgendeine Form weiter in die Welt bringt.
Also ich denke, ich habe jetzt keine direkte Nachfolgerin. Ich weiß ja, dadurch, dass die Puppenstube noch weitergegangen ist und dass die Frau, die jetzt das noch weitermacht, aber die wohnt nicht mehr jetzt in Hannover, die wohnt jetzt in Dresden und eine von meinen Schneiderinnen macht das noch einmal die Woche weiter, die bei der Annette angestellt ist. Wie soll ich das sagen? Also ich persönlich habe jetzt, wenn mich jemand fragt, wenn er was, also das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, also ich habe jetzt 2 Frauen, vor allen Dingen eine junge Frau, wo ich genau merke, die möchte das gerne beruflich mit einbinden auch.
Ja.
Und die war schon 2-mal bei mir.
Ja.
Und denen gebe ich alleine auch Unterricht hier.
Ah,
sie
gut.
sollen zu mir kommen.
Ja, ja.
Und da bin ich völlig offen, wenn sie irgendwas haben wollen.
Schön,
Also ich halte das nicht zurück in keiner Weise. Und bis jetzt habe ich das auch immer, wenn jemand was fragen, wenn jemand was haben will, dann gebe ich das einfach weiter.
Ja.
Zum Beispiel habe ich eine Frau, die, vielleicht kennt ihr die auch, die Rot-Rode-Wald aus Düsseldorf, die hat in Dortmund, die hat da auch eine große Puppen, die hat bei mir das gelernt in Hannover, hat in Dortmund dann was Großes aufgebaut, hat jetzt letztes Jahr, oder davor das Jahr hat sie angefangen aufzuhören, weil sie krank, gesundheitsmäßig gar nicht mehr gut ging, hat mir ihre letzten Stoffe alle geschickt noch, die habe ich jetzt aber schon verarbeitet, nicht? Und so helfen wir es untereinander, dass wir sagen, wir machen doch oder könnt ihr was gebrauchen, ich werde wahrscheinlich dann viele Sachen, Materialien vielleicht der Waldorfschule geben, hier Kindergärten oder dass die das gebrauchen können.
Naja, und du befähigst ja auch oder hast auch in den letzten Jahrzehnten ja viele Frauen auch befähigt, dieses Handwerk auszuüben.
Ja, natürlich, ja.
Und bei manchen mag es dann eher im Privaten geblieben sein, für die eigenen Kinder. Ja. Und es wird doch die eine oder andere, das ist ja bei uns genauso, das ist dann die eine oder andere ist dabei, die versucht, daraus etwas Größeres zu machen, ihre Puppen zu verkaufen. Wir drei wissen, was dazugehört. Ja, wir wissen, wie viel Arbeit es ist, was er für einen langen Atem braucht, was er für eine kreative Ader auch dafür braucht. Das ist natürlich auch ein Lebensweg. Ne? Und ob es man kann die Leute ausstatten dafür und ermutigen und den Weg gehen sie dann irgendwie am Ende selber. So, ne?
Weil ich frage mich immer, in anderen, sage ich mal, künstlerisch-handwerklichen Berufen gibt man ja dann sein Wissen an die Lehrer weiter. Ne? Ja. Und so geht es manchmal über Generationen. Aber bei den Puppen eben habe ich das...
Na, aber das machen wir doch auch in unseren Kursen,
aber es ist nicht so... Es ist klar, wir geben es durch die Kurse weiter, ne? Aber es ist dann trotzdem... Es ist nicht etwas, was so traditionell dann übernommen wird und es hört so wie ein bisschen, verschwindet ein bisschen und flammt woanders wieder auf. Und es würde mich einfach mal interessieren, ob es Familien gibt, wo das über mehrere Generationen, weil selbst ich habe es von meiner Mutter, aber letztendlich habe ich, sage ich mal, den Geist von meiner Mutter mitgekriegt. Ja. Die ganze Technik habe ich mir wieder selbst erarbeiten müssen, weil sie da schon gar nicht mehr so drin war.
Ja.
Na, und dann finde ich auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, es steckt ja viel von einem selber in den Puppen. Das ist ja nun nichts, was du dann kommt die jüngere Kollegin, die irgendwie sagt, ich hätte Lust, das weiterzuführen. Mhm. Aber es sind ja dann noch andere Puppen, völlig andere Puppen. Ja, insofern ist es vielleicht auch ein Geschäft oder eine künstlerische Arbeit, die sehr stark mit der Erzeugerin, Kreatorin sozusagen verknüpft ist.
Und kommt mir der Gedanke, dass das vielleicht doch einfach noch mehr eine künstlerische als eine handwerkliche Tätigkeit ist, weil es, wie du gerade gesagt hast, das ganz Individuelle der Puppenkünstlerin da hindurch, auch wenn es Spielpuppen sind, aber hindurchkommt. Ne? Und das kannst du ja nicht so weitergeben, weil jede ihre eigene Ausdrucksform hat.
Ja, ich kenne also gerade Frauen, die jetzt viel Puppen gemacht haben, wo ich gemerkt habe, also die sind wirklich begabt darin, die schaffen das, die haben ihren eigenen Stil entwickelt einfach. Ja. Und die sollen auch ihren eigenen Stil haben. So wie ich damals spürte, ich mache keine Bossepuppen, ich mache, einmal hat Frau Bosse mir damals noch geschrieben, du warst im hohen Alter schon, hat sie geschrieben, Sunhild, sie brauchen nicht mehr Bossepuppen zu sagen, es sind ihre Puppen.
Das ist der Ritterschlag.
Das fand ich unheimlich nett, dass sie mir das geschrieben hat.
Ja.
Und das sage ich mir, und wenn Leute das wirklich nur, sagen wir mal, als Geschäftstüchtigkeit machen, so, dann sehen die nämlich alle gleich aus, die Puppen. Ne?
Ja.
Also ich finde das so individuelle Puppenmacher und dann selbst Kurse geben und etwas von sich mit hineingeben, das bringt immer was von der eigenen Persönlichkeit, von den eigenen auch Bedürfnissen, die man selber hat. Kommt alles in diese Puppen damit hinein.
Ja, ja.
Und
für mich ist es auch, wenn, also ich gebe seit über 15 Jahren jetzt Kurse, Laura auch fast genauso lang. Und ich sehe schon, es entstehen in den Kursen quasi Geschwisterpuppen von meinen Puppen.
Ja.
Und dann ist vielleicht 2 bis 3 Personen im Jahr, die für mich völlig rausstechen.
Genau.
Wo ich aber schon beim Händedruck, im Grunde merkst du es, wenn die Leute reinkommen, da merke ich, okay, das ist ein Naturtalent. Die kommen mit einer gewissen Haltung, du merkst sofort, wie sie anfangen zu arbeiten, was sie in so einem Kurs schon reinbringen. Ich kann das gar nicht an Äußerlichkeiten festmachen. Es ist auch eine gewisse energetische Ebene. Aber ich spüre das, ob das ein Mensch ist, der dafür gemacht ist und auch seinen eigenen Weg finden wird. Oder was es auch gibt, auch viele, die jahrelang in meinem Fahrwasser eigentlich mitschwimmen. Das ist auch völlig in Ordnung. Dann haben wir eine Regelung gefunden. Ja klar, du kannst gerne Puppen machen, auch gerne nach meinen Schnittmustern, wenn du das dann auch dazu schreibst, so ähnlich wie du mit den Bossepuppen. Und die sind dann auch zufrieden. Die machen dann 10 Jahre im Grunde Mariengoldpuppen, also meine Puppen, aber mit ihren eigenen Händen. Und es ist eher die Ausnahme, finde ich, nach meiner Beobachtung, dass jemand den Sprung schafft, wirklich in das eigene künstlerische Tun, wirklich sich so stark damit zu verbinden, dass die eigene Seele darin zum Ausdruck kommt. Und es braucht, also die Umstände müssen einfach passen. Es ist, ja. es ist auch, auch wir haben unsere Männer, unsere Versorger. Mhm. Wir sind in einer, beide mehr oder weniger in einer privilegierten Situation, diese künstlerische Arbeit über Jahre machen zu können. Mhm. Wenn ich jetzt auf eigenen Beinen stehen müsste, so wie du, als du Anfang 40 warst, ich weiß nicht, ob ich das so geschafft hätte. Ich bin total froh, dass ich meinen Mann im Hintergrund habe und dass ich mich frei entfalten kann, ohne Erwerbsdruck. Weil ich weiß, mit Erwerbsdruck würdest du hast es geschafft mit deinem Laden, Hut ab. Aber ja, ich stelle es mir, ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor.
Du hast völlig recht, was du jetzt eben gesagt hast. Aber ich glaube, das, was ich zurückbekommen habe, das ist das Entscheidende. Ja. Ich bin kein Mensch, der jetzt irgendwie Reichtum angesammelt hat oder fast alles, was du hier siehst in meiner kleinen Wohnung, ist, ich sag mal, geerbt oder alte Sachen oder irgendwie mal geschenkt bekommen. Also ich bin nie irgendwie in irgendwelche großen Einrichtungshäuser gelaufen, habe mir irgendwann eine neue Küche gekauft oder so. Alles ist ziemlich alt schon her. Aber das, was ich, also ich bin kein Mensch, der jetzt diese die Sachen so sehr braucht einfach.
Und der Reichtum kommt woanders
her. Das ist der Reichtum, den ich empfinde, einfach durch diesen Beruf, den ich habe. Ich sage jetzt Berufung. Das ist für mich wie eine Berufung gewesen, dass ich das einmal angefangen habe. Ursprung wirklich von dem alten Teddybären und dann auf die Puppen, dass ich es immer weitergemacht habe. Ich frage mich manchmal selber, mein Gott, Sunil, du bist jetzt 83. Wieso hast du denn noch Lust, Puppen zu machen jetzt? Ja?
Wieso kommt das immer noch?
Ja. Und Du kommst mit deiner kleinen Rente ganz gut zurecht. Jetzt das brauchst du ja vielleicht gar nicht mehr. Ne?
Ja, aber trotzdem bist du noch jeden Tag dabei.
Aber trotzdem ist es ist etwas, was mir durch die Puppen und auch durch die Menschen entgegengekommen ist, wiedergegeben ist. Und das ist das Schöne daran. Insofern kann ich einfach wirklich sagen, ich habe ein reiches Leben. Ja. Nicht mit finanzieller Art, aber ich habe wirklich ein reiches Leben. Und dass mir am Ende des Lebens so was ganz Besonderes passiert ist jetzt, was ich euch vorhin erzählt habe.
Ja. Naja, es ist doch dein Leben, so wie du es uns geschildert hast, ist auch, es ist, reicht an Verbindung.
Ja, an Verbindung.
Und, und ich denke, dass deine Arbeit mit den Puppen und so erleben Laura und ich das auch, diese Puppen schaffen Verbindung.
Ja,
und diese Verbindung kann ich über Jahre tragen und die gleichen alles aus, an was vielleicht an Mangel auch mal da sein kann, denn da bin ich ganz ehrlich, also ich habe mein Leben an der einen oder anderen Stelle auch anders vorgestellt und ich lebe jetzt zumindest, was mein eigenes Einkommen angeht, auf sehr niedrigem Level, auf sehr einfachem Level, aber ich fühle mich, ich sag mal, künstlerisch, menschlich und auch in meinem Wirken auch als Frau und Mutter, Freundin ausgefüllt.
Genau.
So, ne? Und jetzt bin ich Mitte 40 und wenn ich mir jetzt vorstelle, das geht jetzt noch 40 Jahre so weiter, dann wäre ich zufrieden.
Ja.
So.
Ja,
ja. Da habe ich nicht auch ein schönes Zitat von dir gefunden.
Ja.
Du hast in einem Buch im Vorwort gesagt, reich werden kann ich damit nicht, aber ich bin ausgefüllt und glücklich.
Stimmt, ja.
Und damit konnte ich auch mitgehen. Ja. Und
mir kommt doch gerade der Gedanke, die Puppen zahlen uns ja auch auf eine Art was zurück. Ne? Durch ihr Herz öffnen, es ist auch, beschenken sie uns eben dann auch mit der Beziehung zu anderen Menschen und mit überhaupt Geschenken von der Welt. Einfach weil sie so, also weil wir ständig irgendwelche Herzöffner in die Welt setzen.
Ja, stimmt. Ja, stimmt.
Das vervielfältigt sich. Ja. Wie haben sie denn, wie hast du die Wertschätzung von außen wahrgenommen? Also du hattest jetzt die Kundschaft natürlich und die Kinder, da kam ganz viel Wertschätzung, aber dann gab es ja noch deine Kinder, Freundinnen, die vielleicht nichts mit dem Puppenmachen zu tun haben, deinen Ex-Mann. Also wie gab es da immer nur Zuspruch oder gab es auch, wurde mal gemerkt, dass, ach, da ist jemand, da kann ich nichts so richtig damit anfangen? Also
eigentlich habe ich, wie soll ich das sagen, doch, ich habe Wertschätzung erlebt, würde ich schon sagen, ja, genau. Also gut, meine Kinder, sie haben auch künstlerische Berufe, also die eine, wie gesagt, ist ja Malerin geworden, die andere ist Bildhauerin, dann ist Studienrätin, also Lehrerin geworden, der Sohn Techniker, die kommen gut raus, gut zurecht, vor allen Dingen auch mein Sohn. Und aber auch im Umkreis der Menschen, die ich so kennengelernt habe, die haben schon immer auch gesagt, das ist was Besonderes.
Mhm, genau, irgendwo. Das ist was Besonderes.
Ja, ja. Das war schon irgendwo ein bisschen unkonventionell.
Ja, genau, und ja, auch unkonventionell.
Ja.
Hattest du auch Kontakt zu anderen Puppenmacherinnen? Also jetzt nicht die, mit denen du zusammengearbeitet hast, sondern also für uns ist es heute so leicht, weil es gibt das Internet und man findet sich darüber irgendwie.
Ja, genau.
Auch wenn diese Kontakte oftmals dann wirklich rein, ich sag mal, virtuell bleiben.
Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich ein bisschen, wie dachten wir das, also nicht unbedingt so technisch so begabt bin. Und ich habe mich also auch mit dem Internet, also auch wirklich sehr, sehr spät erst damit beschäftigt. Und das wäre in meiner Ladenzeit überhaupt kein Internet und sowas gehabt. Mhm. Und dann hat mir schließlich ein ganz freundlicher Mensch umsonst das alles mal beigebracht.
Und ja, du hast ja auch eine Internetseite.
Ja, ja. Und eine Internetadresse.
Und er hatte die Internetseite auch hat er selbst gemacht, ja, genau. Und das hatte auch sehr viel Spaß daran gehabt. Da merkte man einfach, das war ein Techniker, ein Lehrer, der hat also so einen Spaß an diesem Puppen gehabt, deswegen, wie er die Seite gestaltet hat. Hatte seine ganze, das war der Bruder unseres Bischofs hier aus Hannover, nicht? Und das hat er wirklich mit so viel Liebe auch gemacht, hatte selbst keine eigenen Kinder, also da kam da alles so hinein, also das hat er alles selbstständig gemacht.
Schön, wenn man so jemanden das trifft.
Ja, ne? Genau. Ja.
Und darüber hinaus, also wussten Sie, wer noch, oder wusstest du, wer noch in Deutschland Puppen macht? Hast du da mal angerufen oder weiß ich, oder gab es den Wunsch?
Du meinst jetzt Stoffpuppen?
Kolleginnen, genau. Menschen, die in München vielleicht saßen und Puppen genäht haben.
Habe ich eigentlich nie gemacht.
Ja, nee.
Nein, ich habe jetzt, ich wusste zwar Menschen, die jetzt, wenn ich durch Zufall, Leute mir sagten, da und da, die sehen ähnlich aus wie deine oder die machen ja auch Puppen oder wenn ich durch Zufall mal auf so eine Seite gekommen bin, aber ich habe nie, das muss ich ganz offen sagen, nie irgendwas gesucht im Internet, damit ich andere Puppen mir angucke.
Ja,
habe ich eigentlich nicht gemacht.
Ja.
Also ich weiß, ich habe, wenn ich zur Nürnberger Spielwarenmesse fuhr, dann habe ich die Puppenmacher, die ich da kennenlernte, also das waren aber andere Puppen, dann Silvia Natterer Puppen zum Beispiel, die habe ich dann auch bestellt. Ne? Und das, die habe ich mir dann schon angeguckt, und aber sonst eigentlich gar nicht.
Ja, deine Begegnungen waren unmittelbarer, ne? Die Begegnungen, die im Laden entstanden und in deinem direkten Umfeld, in der Waldorfschule dann auch sicher ist, auch als mit über die Kinder und.
Ich muss manchmal sagen, manchmal habe ich Puppen im Internet gesehen, wo ich gedacht habe, oh Gott. Und das hat mich, also vielleicht war das so eine Art Schockerlebnis für mich, dass ich gesagt habe, was ist aus deinen Puppen geworden? Das sind ja nicht mehr die richtigen Puppen. Da waren die Augen, die saßen rechts und links da ganz weit oder irgend sowas ähnliches. Mhm. Also waren manche Puppen dabei, wo ich dann wirklich einen Schreck gekriegt habe. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das sind überhaupt keine Waldorfpuppen mehr, so wie sie mal gedacht waren. Die Schlichtheit, die bringt es letztendlich hier einfach auch. Die ganz einfache, wenn ich so euch diese einfache kleine Puppe zeige, die man da wieder macht, diese typische ohne alles, ohne Nasen und so weiter, wenn die einfach einen lieben Ausdruck haben und dass die Kinder selbst da ihre Fantasie noch mit hineinbringen und so weiter. Und wenn sie harmonisch sind, die dürfen nicht blöde gucken, genau. Und das vielleicht war das, dass sie mir sagte, nein, das will ich mir gar nicht antun.
So ein bisschen verstörend, was man da manchmal sieht, das stimmt.
Ich freue mich, wenn ich was Schönes sehe, wenn Leute das wirklich gut hingekriegt haben, wenn sie liebevoll auch angezogen sind und so weiter. Ja, also das fällt mir schon auf, ne?
Ja.
Aber ich habe nie gesucht eigentlich, das muss ich dazu sagen, ja.
Ist auch kein Muss.
Ja.
Ja, über 50 Jahre Puppen machen, kann man sagen, oder?
Ja.
Hast du Veränderungen wahrgenommen an den Kindern? Ich meine, es sind lange Zeiten. Du hast ja wirklich viele Kinder kommen und gehen sehen, die irgendwie mit deinen Puppen aufgewachsen sind.
Ja.
Gibt es irgendwas, was dir, wo du irgendwie sagst, das ist eine Beobachtung, die dich beschäftigt, oder?
Also ich muss sagen, es ist ein Unterschied, wenn ich in der Waldorfschule bin und da sehe, wie die kleinen Mädchen da hineinkommen, wenn sie dann vor meinem Stand stehen und immer, dann wollen sie noch so eine kleine haben oder was, weil ich auch viele kleinere jetzt mache. Und sind so ganz liebevoll, wie sie damit umgehen. Mm. Das ist ein anderes Publikum, als was ich früher gehabt habe. Also was ich jetzt irgendwo, das ist nicht mehr, das wird nicht mehr so wahrgenommen.
Mm.
Also es hat sich schon was verändert.
Mm.
Und
findest du, dass Kinder heute noch Puppen brauchen?
Auf alle Fälle, auf alle Fälle, auf alle Fälle.
Das ist keine Selbstverständlichkeit
aber
mehr.
Nicht, aber ich brauche, sie brauchen Puppen zum Liebhaben. Ja. Sie brauchen nicht Puppen nur zum Anziehen oder zum Zurechtmachen, oder nur zum Kämmen und so weiter. Das ist etwas, was ich eigenartigerweise, wirklich, nein, nicht eigenartigerweise, ich muss sagen, das ist wirklich meine Überzeugung. Ich kann die einfach nicht so richtig, also für mich sind Barbies sind keine Puppen zum Spielen, also zum Liebhaben. Sind einfach Puppen, die eine bestimmte Funktion erfüllen. Ja. Und ich weiß ja auch, Erwachsene mögen das sehr gerne und lieben das. Und es gibt ja eine riesige Barbie-Börse jetzt. Und selbst meine Schneiderin, die für mich hier ganz liebevoll für mich näht, hat selbst ihre Barbie-Liebe entdeckt und näht entzückende Kleider, aber kann sich da auch mit identifizieren, was sie da macht. Und die trifft nette Leute und ist damit unterwegs, was ich auch gut finde, nicht? Aber ich selber ist etwas, wo ich überhaupt da, also da habe ich absolut leider eine richtige Wand vor mir. Ne?
Ja, und es ist nicht vom Kind her gedacht oftmals.
Nein, genau, das ist es wahrscheinlich.
Und ich finde auch gerade, wenn man jetzt, wenn man überhaupt in einem Spielzeugladen noch Puppen findet, weil auch das, es wird einfach immer weniger.
Ja.
Es ist irgendwie wie für die Eltern gemacht, finde ich. Die Eltern haben natürlich auch das Portemonnaie.
Ja.
Und das an der Stelle, finde ich, kommen dann auch wir ins Spiel. Und da finde ich auch, es muss... Oder da wünsche ich mir auch, dass es immer weitergeht. Also, dass es immer Menschen gibt, die Stoffpuppen nehmen.
Ja.
Und die auch mit diesem Gedanken, dass eine Puppe zum Liebhaben, eine Puppe, die lieb aussieht, eben diese Puppen in die Welt bringt, damit auch zukünftige Generationen noch das Glück haben, damit aufwachsen zu dürfen.
Und dadurch, dass wenn eine Mutter eine Puppe selbst gemacht hat oder wenn man sie als Puppenmacherin selbst gemacht hat, selbst genäht hat und so weiter, dann ist, glaube ich, auch noch eine andere Kraft dahinter.
Mit Sicherheit.
Auf alle Fälle, was da das Kind in die Hand bekommt.
Auf jeden Fall.
Und das ist das Entscheidende.
Mhm.
Und wir müssen doch in dieser Welt heutzutage überlegen, wir können doch nichts anderes, als wirklich Liebe in die Welt hineinzubringen.
Ja.
Das brauchen wir doch, nichts anderes eigentlich.
Also
wenn wir wirklich die Liebe hätten, dann würde es nicht diese Kriege geben, dieser Mord und dieser verrückten Zeit, in der wir im Augenblick sind. Nicht?
Mhm.
Und ich wünschte, dass wirklich die Möglichkeit, alle Kinder, die jetzt so viel leiden müssen, dass sie alle so eine Puppe hätten, mit der sie einschlafen könnten. Nicht?
Ja.
Das war damals übrigens eine der ersten Ideen, als ich einen Puppenkurs gemacht habe, bei mir im Laden noch, als wir das erste Flüchtlingsheim gebaut haben hier, als die große Flüchtlingswelle kam. Und da habe ich vorgeschlagen, damals war ich kommunalpolitisch auch noch ein bisschen tätig, ob wir nicht einfach uns treffen, dass die Kinder, wenn die hier ankommen, dass sie alle eine Puppe bekommen.
Ja.
Und daraufhin haben sich sehr viele gemeldet, auch aus den anderen Fraktionen. Und dann haben wir einen großen Kreis gehabt und haben bei mir in der Werkstatt Puppen gemacht. Und dann haben wir ein großes Fest gemacht, als das Heim dann gestanden hat und die Kinder kamen mit den Flüchtlingsfamilien und dann haben sie alle eine Puppe bekommen.
Mhm.
Und das müsste eigentlich viel mehr in der Welt
das
sein.
Das das stimmt. Das nehmen wir auch nochmal als Anregung mit. Das ist interessant, weil ich darüber auch in den letzten Tagen nachgedacht habe.
Ja.
Genau darüber. Ja. Aber das ist ja nie ein Zufall, ne?
Dass
man da noch so viele Begegnungen hat.
Ja.
Und es ist ja auch eigentlich so schön, dass diese Puppen, die wir mit der Hand nähen, nur mit der Hand genäht werden können. Und die, also die wir so in die Welt bringen, das wird nie industriell machbar sein.
Genau.
Und das wird es wahrscheinlich auch immer auf irgendeine Art und Weise weitergeben.
Ja.
Was mich noch interessieren würde, wir kommen so langsam zum Ende jetzt. Laura und ich haben auch ein erwachsenes Publikum oder eine erwachsene Kundschaft.
Mhm.
Gar nicht so wenige. Und war denn Puppen für Erwachsene vor 20, 30 Jahren auch schon Thema? Dass erwachsene Menschen für sich selber eine Puppe bei dir gekauft haben oder für sich selber eine Puppe bei dir genäht haben?
Nicht unbedingt, aber ich glaube, das kommt mehr und mehr.
Ja. Können wir bestätigen.
Ich komme mehr und mehr. Ich habe vor kurzem meinen Psychologen hier gehabt, der wollte eigentlich für seine Praxis eine Puppe haben.
Mhm.
Und dann, das habe ich übrigens, das waren öfter auch solche bestimmte Wünsche, die jetzt an mich herangetragen sind. Das sind auch Herausforderungen, die ich auch immer gerne annehme. Aber dann hat er hinterher mir ein Bild geschickt, hat er gleich mehrere Puppen gekauft, die schon fertig hatte. Und da hat er gesagt, wir können uns nicht davon trennen, wir lieben sie so. Jetzt steht das Körbchen mit den Puppen bei uns.
Ach. Also sie waren eigentlich für die Patienten.
Die waren eigentlich, ja.
Und dann sitzen sie zu Hause
geblieben. Erstmal sind sie zu Hause geblieben. Wir haben dann aber vielleicht haben sie es weitergegeben. Ich weiß es nicht genau. Ja. Aber nein, ich spüre einfach, dass auch oft der Wunsch ist, ich würde so gerne nochmal von Ihnen eine Puppe haben und so weiter. Ja.
Und es ist ja nie zu spät für eine Puppe.
Es ist nie zu spät, ja. Ich habe auch zu Weihnachten eine Puppe verschenkt an jemanden.
Genau, kann man schon denken.
Sehr schön.
Ja.
Oh, schön. Ja, dann eine Frage, die müssen wir natürlich stellen. Ja.
Oh, warte, ganz kurz, ich muss kurz die Geschichte, die uns vorhin, da hatten wir das Mikro noch nicht an. Von dem Puppenkurs mit den Nonnen.
Ja,
das
ja.
Bitte erzählst du uns das nochmal. Ja. Da war das Mikro noch nicht an. Ja. Ne?
Da musst du aber, glaube ich, nochmal ranführen jetzt.
Ja.
Du hast uns erzählt, dass du mal für Nonnen einen Puppenkurs gegeben hast.
Ja.
Und dann die Begegnung der einen Nonne mit der
Puppe. Schwester Amabilis, das weiß ich noch genau, weil ich diesen Namen behalten habe. Sie war dann, wir haben sehr, sehr große Puppen gemacht, so richtige, so wie Babypuppen einfach. Und dann waren die Puppe fertig und dann kam die auf mich zugelaufen und sagte, jetzt habe ich endlich ein Baby, hat das an sich gedrückt und geschmust und so weiter. Und das ist mir so stark in Erinnerung, ich bin schon 40, 50 Jahre zurück, aber die hat sich wirklich gefreut. Also ich glaube auch, Nonnen brauchten eine Puppe.
Ja, auch Nonnen. Ja, und wir sind ja auch darauf gekommen, was sich für Themen in den Kursen zeigen. Da hast du ja auch deine Erfahrung gemacht, ne? Dass es um weit mehr geht als um die praktische Arbeit und dass man mit einem Ergebnis in Form einer Puppe nach Hause geht, sondern dass da eben auch viel zwischenmenschlich passiert, auch Themen einfach angestupst werden oder irgendwie das Herz sich einfach öffnet. Ja. Ne? Und das ist auch das Thema, unerfüllter Kinderwunsch eine Rolle spielt. Ja. Ne? In unseren Kursen, das wird sich auch in deinen Kursen immer wieder, ob man es jetzt bespricht oder nicht, aber es liegt in der Luft. Und das, ich denke, das berührt ihn vielleicht auch so an dem Bild von der erwachsenen Frau, die aus welchen Gründen auch immer kinderlos geblieben ist, die dann irgendwie sich doch nochmal mit so einem kleinen Wesen verbinden kann.
Und auch das Schöne innere ist, dass Kind es diese heilen, Möglichkeit ne?
gibt.
Das innere Kind zu heilen, das ist ja auch, liebe ich, bei ganz vielen, die zwar Kinder haben, aber selbst eine schwere Kindheit hatten und das dann.
Ja, das innere Kind zu heilen, das ist auch was ganz Wichtiges. Ja, das ist die Puppe ist ein Menschenbild einfach,
Ja. Was würden Sie Puppenmacherinnen heute für einen Rat mitgeben? Eine junge Frau, die vielleicht mit Mitte, Ende 20, Anfang 30 irgendwie sich hingezogen fühlt zum Puppenmachen. Was, irgendwie sage ich, habe da so einen Ruf. Ich spüre irgendwie, kribbelt es in den Fingern. Ich weiß gar nicht, was das genau ist, aber ich habe irgendwie das ganz starke innere Bedürfnis, Puppen zu nähen und das mit der Welt zu teilen. Was würden Sie dieser jungen Frau sagen?
Du musst genügend Liebe für diese Puppen haben und das kommt nicht nur auf die handwerkliche Fähigkeit an, sondern du musst wirklich die Liebe und die Freude daran haben. Das muss die inneren Kräfte von dir, die müssen in diese Puppe hineinkommen. Du kannst sie nicht einfach nur fließbandmäßig so machen Es muss, und jede Puppe muss wirklich ein Geschöpf sein. Also du musst vielleicht auch was wie ein Lebenshauch der Puppe geben, damit sie leben kann. Denn die Puppen sind ja die lebendigen Kinder unserer Kinder. Und deswegen würde ich sagen, die Liebe darf nicht vergessen werden bei der ganzen Sache. Man muss, das spürt man. Und die Frau, die das gerne machen will und nicht nur ein großes Geschäft damit anfangen kann, das kann man nicht unbedingt, wenn man sie mit der Hand näht, kann man keine großen Geschäfte mitmachen, aber man kann sehr viel Freude damit machen. Das ist ganz wichtig.
So ist es.
Ja.
Ja, und dieser Lebenshauch, ne, das kann auch so ein bisschen vielleicht eine rituelle Handlung sein. Ne? Ich finde dieses, dann die Wangen mit der roten Farbe zu färben, das ist ja eine Handlung, die wiederholt sich bei jeder Puppe. Ja, und die hat fast was Rituelles, finde ich. Das ist zumindest bei uns jetzt oder bei mir das Letzte, was man an der Puppe macht. Und dann ab dem Moment, und das erlebe ich auch in meinen Kursen, ist die Puppe lebendig.
Ja, genau.
Bei jemand anderem mag es vielleicht der Moment sein, wenn die Augen gestickt sind, oder wie bei dir hast du vor uns erzählt, wenn die Augen gemalt sind und die Puppe dich anblickt und die Seele sich offenbart, dass das auch, da blickt die Liebe dich, die Liebe, die du reingegeben hast, blickt dann zu dir zurück und dann ist es
geschafft. Aber das ist interessant, was du mir sagst mit den Wangen. Das ist, irgendwie verblassen sie ja dann, nicht?
Die verblassen schneller, als man denkt.
Aber genau. Aber in dem Moment, wenn manche Leute sagen, bloß nicht zu rote Wangen und so weiter, nicht?
Stimmt.
Aber ich finde, genau. Aber gerade wenn diese Puppen, diese wirklich leuchtenden, also nicht zu knallig, aber ganz so zarten roten Wänglein haben, das ist wirklich ein wirklicher schöner Lebenshauch, der dann drin ist einfach. Ja. Und das macht es auch aus. Also ich, ohne meine Bäckchen würde ich meine Puppen gar nicht loslaufen lassen.
Ja, das geht mir genauso. Ja. Und das ist spannend, dass du das jetzt sagst, weil das erlebe ich oft in den Kursen. Ah, nee, ich will lieber nicht, das sieht dann so geschminkt aus.
Ja.
Und dann sage ich, mach mal ganz bisschen zart. Und dann machen sie, und dann sagen sie, oh, jetzt lebt sie.
Ja,
weil das ist wirklich, wie dann
wie wenn
zum Leben erwacht. Die Seele haucht sich mit dem Wangenrouge in die Puppe.
Ja.
Naja, der Rot ist die Farbe des Lebens. Ne?
Ja.
Also unser Blut ist rot, unser Herz ist rot. Ja. Wir malen das Herzsymbol in Rot, ist auch die Farbe der Liebe. Und
natürlich.
Das ist ein ganz, ganz wichtiges Symbol. Mhm. Und was mir auch noch einfällt, ist dein Ritual, was du mit den Puppen hast, bevor du sie verschickst.
Ah, ja.
Ne, dass du dann ja auch irgendwie so einen Segensspruch oder dass du nochmal einen Kuss auf die Stirn gibst.
Segnlich.
Ja, dass es nochmal auch eine Verbindung zwischen dir und der Puppe gibt, bevor sie dann in die Welt geschickt wird, um dann eigene Verbindungen einzugehen mit dem Kind, für das sie bestimmt ist.
Eben auch das Loslassen, das finde ich auch wichtig. Ich werde dann immer gefragt, wie kannst du dir denn loslassen? Das fällt mir überhaupt nicht schwer, weil ich mache sie ja
für jemand
anderen.
Genau.
Und damit schließe ich auch ab. Das habe ich jetzt da reingemacht und jetzt gehört sie immer nicht mir, sondern jetzt zum Leben schicke ich sie dem Kind. Das ist dann letztendlich wirklich zum Leben erweckt.
Ja.
Hast du Puppen von dir behalten, wo du sagst, die willst du bei dir haben? Die sind so Meilensteine?
Eine einzige habe ich behalten, weil ich das ist die mit dem, die hatte eine Echthaarperücke drauf gehabt. Die habe ich auch noch, aber sonst habe ich, glaube ich, gar keine behalten. Ich habe
auch nicht
alles weggegeben.
So für die Kinder gemacht, für die Menschen gemacht. Unser Geschenk an die Menschen.
Ja. Und das ist aber schön, wenn ich sie dann mal wiederbekomme, wenn ich sie sehe.
Ja.
Gerade wenn sie zum Reparieren kommen und so weiter. Ja. Nicht?
Und dann sind sie noch schöner, weil sie gelebt haben.
Wirklich wahr.
Ja.
Wirklich,
ich finde, dann verliebe ich mich immer noch mal neu.
Ja.
Und
in meiner ersten Kurse, das ist mir gerade eingefallen, wo wir von der roten Farbe eben sprachen. In meiner ersten Kurse, da war ein kleiner Junge, der war schwerst krank und der musste mehrmals operiert werden. Und die Mutter hat bei mir eine Puppe gemacht und der durfte sogar zur OP die Puppe mit reinnehmen. Und dann habe ich immer gesagt, diese rote, das ist die Lebensfarbe, Und wenn er aufwachte, dann musste er sofort gucken, ob er die Puppe wieder da war. Und dann hat er danach gegriffen, diese kleine rote Kordpuppe war das.
Mm.
Und hat mir die Mutter erzählt, also das war der Allerwichtigste, war das diese rote Puppe.
Mm.
Und vor kurzem habe ich auch noch ein anderes so ein Beispiel, was mir auch so nahe gegangen ist. Ein alter Mann, das passte zu den erwachsenen Menschen, ein alter Mann, der hatte ein kleines Engelchen bekommen, so ein ganz weiches, was er in die Hand nehmen konnte. Und das hat er auf seinem Sterbebett gehabt. Und dann ist es irgendwie zur Wäscherei gekommen. War dann verschwunden jedenfalls. Und er hat immer gesagt, wo ist mein Engelchen, wo ist mein Engelchen? Er wollte wissen, wo es ist, Und dann muss ich ganz, ganz schnell ein neues machen. Und da hat er dann wieder sein Engelchen gehabt. Dann konnte er dann in Ruhe dann sterben.
Und ist es dann mit ins Grab gegangen?
Weiß ich jetzt nicht genau. Das habe ich
gehört. Ja. Eine Frau in meinem Kurs, schon einige Jahre her, hat für ihre Mutter, die da schon Greisin war oder dement, es war irgendwie klar, dass Lebensende naht, eine Puppe genäht. Und es gab auch eine Geschichte von wegen, die Mutter hatte als Kind nie eine Puppe aus Gründen, die wir alle kennen.
Ja,
es gibt ja einfach eine absolut puppenlose Generation.
Ja, natürlich. Ja.
Und dann hat sie diese Puppe von ihrer Tochter bekommen, wahrscheinlich schon in einem sehr abgedrifteten Zustand. Ja. Und hat sich aber auf ihr Lebensende mit der Puppe ganz stark verbinden können und ist mit der Puppe verstorben, mit der Puppe in den Arm. Und diese Puppe ist mit ins Grab gegangen.
Gut,
und das fand ich auch also auch nochmal eine ganz andere Perspektive, weil wir vorhin auch über unser eigenes Älterwerden gesprochen haben. Was können denn eigentlich Puppen für ältere Menschen sein? Ja. Was bedeuten Puppen in einzelnen Lebensabschnitten? Und dass die Puppenerfahrung endet doch nicht mit dem Ende unserer Kindheit, sondern sie können uns unser ganzes Leben begleiten, wenn man offen ist dafür. Die Menschen sind ja unterschiedlich. Und da spüre ich auch, dass für uns nochmal ein Thema kommen. Ja, ja. Puppen im Alter, das finde ich ein ganz interessantes Thema, nochmal zu gucken, wie... Weil das mir jetzt aus verschiedenen Richtungen so zu mir kommt. Ältere Menschen, die sich nochmal eine Puppe wünschen, die sich auch in einer schweren Krankheit oder eben wenn es zum Demenzfall kommt, nochmal ganz anders mit so einem, einem Wesen nochmal anders verbinden können als jetzt mit dem mit den Menschen aus Leib und oder Fleisch und Blut und irgendwie schöne Lebensbegleiter.
Ja, Puppen für Erwachsene, ja, das ist wirklich wichtig. Und gerade, das, weil ich jetzt oft in einem Heim Demenzkranke besuche, da habe ich mir auch gedacht, die müssen viel mehr, wer es wünschte, so Puppen. Ich habe das nämlich für eine Frau vor kurzem vor Weihnachten nochmal gemacht, Da wollte eine Frau, die sah mein Schläferchen, mein kleines, wollte unbedingt so eine Puppe haben für ihre Mutter, nicht? Die eben auch demenzkrank waren, die hat sich jetzt immer bei sich. Da habe ich gedacht, ja, das ist das Wichtige. Das muss man nochmal ganz weich einfach, ganz weich einfach. Ja.
Stimmt, diese ganz einfachen kleinen wie ganz, die Babys.
Ja, weil die, ganz, die ganz weichen, die also einen weichen Körper haben, auch ein bisschen vielleicht mit Granulat vermischt, aber dass sie weich, dass sie locker sind und so weiter. Aber dann ein liebes Gesicht, entweder schlafend oder wach und so weiter, dass man dann einfach so dabei hat. Ja. Also Puppen wie Erwachsene ist auch wichtig, ja.
Und ich bin mir auch sicher, dass jeder ältere Mensch oder auch sehr alte Mensch auf eine Puppe reagiert.
Ja.
Also das ist einfach ja auch was, eine ganz weit zurückliegende Erinnerung, die dann vielleicht anfängt nochmal zu klingen irgendwie und sich vielleicht auch den Kreis dann nochmal schließen kann. So. Hast du noch eine Frage, Laura?
Nein, ich würde Sunhild das Abschlusswort übergeben. Ach, willst du noch oder wolltest du noch was
sagen? Wir haben wunderbare Abschlusswort.
Aber willst du vielleicht noch irgendeine spezielle Sache in die Welt geben?
Kurse machst du keine mehr, oder?
Was denn?
Kurse machst du nicht mehr, ne?
Nein. Noch echt nicht mehr, gar nicht mehr. Aber wenn jemand so sehr mich sehr bittet, dass er doch noch mal kommen kann, dann habe ich einen Platz drüben in meiner kleinen Werkstatt immer noch. Dann sage ich, also wir finden noch einen Termin. Am Vormittag mal kommst du einfach mal zu mir. Ne? Ja,
das geben wir weiter.
Das machen wir.
Das geben wir weiter.
Ja. Nein, aber ich bin froh, dass ich viele, viele Menschen habe, denen ich das beigebracht habe. Von der wirklich unzählige Menschen und Kurse, die ich gegeben habe. Und gibt es doch einige, die das weitergegeben haben, es gut weitergegeben haben auch. Und ich hoffe, dass dieses Gute Weitergeben, dass das weiter bestehen bleibt einfach.
Dass es im Fluss bleibt und immer weitergetragen wird.
Im Fluss bleibt, ja. Und dass man wirklich auch die mütterlichen Kräfte wieder damit auch wieder ein bisschen mehr ehrt vielleicht auch mal, ja?
Ja,
das muss schöner Gedanke. Einfach sagen.
Ja.
Das ist halt nicht wahr.
Die wir so brauchen.
Die wir so brauchen. Ja, wir brauchen das einfach. Ja, genau.
Ja.
Das ist wichtig für unsere Zeit. Ne?
Und dazu soll auch unser Gespräch hier beitragen.
Ja.
Wir freuen uns, dass wir hier sein durften. Wir möchten ganz großen Dank an unsere Hörerin Maja nochmal rausschicken, die sich dieses Gespräch unter Puppenmacherin verschiedener Generationen gewünscht hat und die auch freundlicherweise den Kontakt zu Frau Reinkens hergestellt hat. Und wir danken auch allen, die uns Spenden geschickt haben. Wir haben jetzt die Zugtickets nämlich davon bezahlt. Ach, also wir bekommen dann ab und zu so kleine Aufmerksamkeiten, Geldaufmerksamkeiten. Ja. Und das sammeln wir und konnten jetzt die Fahrkarten davon bezahlen und das eine oder andere. Und dann danken wir dir natürlich, liebe Sunhild, dass wir hier sein durften und dass wir so tief eintauchen durften und war ein richtig schönes Gespräch. Ja.
Und so wertvoll auch mal aus so einer älteren Generation einfach die Lebenserfahrung zu hören und so das Wesentliche, was das Leben ausmacht, eben die Liebe, wie du gesagt hast.
Das ist so schön. Ja, und ich finde auch das Bild so schön, dass du, es war eigentlich auch eine Frage, die ich jetzt nicht gestellt habe, weil sie hat sich von alleine beantwortet, du machst immer noch Puppen. Du wirst wahrscheinlich jeden einzelnen Tag mit diesem Thema auf irgendeine Art und Weise verbunden sein, bis das Leben, bis du irgendwann in eine andere Welt übergehst.
Ja, und
das ist etwas, das mich zunehmend beschäftigt und ich mich manchmal schon frage, wie geht denn das so für uns weiter und wie lebt man eigentlich mit den Puppen? Und da muss ich sagen, bist du mir jetzt ein lebendiges Vorbild für den... Ja, für die späteren Jahre, die auf uns alle und auch auf unsere Hörerinnen, auf die auch das Puppen machen, so sehr lieben wie wir. Ja. Also es ist ein Herzensthema, das das Leben begleiten darf.
Ich freue mich sehr, dass ich euch kennengelernt habe, dass ihr bei mir wart hier und dass wir uns austauschen konnten. Ich könnte ja meine Kinder sein, meine kleineren Kinder sind. Und das finde ich sehr, sehr schön. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank an dich. Dann mache ich jetzt
aus. Hast du aus? Ich muss mich ganz schön